Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge des Proaktiv-Podcasts.
Wow, 5. Folge schon. Krass, und wir haben endlich ein Intro. Höchste Zeit.
Jo, eigentlich haben wir uns überlegt, das Intro selber aufzunehmen, aber das klang irgendwie nicht so cool. Deswegen haben wir über Fiverr jemandem den Text geschickt und der hat das dann für uns aufgenommen.
Ja, war ich dann doch auch überrascht, wie gut er das gemacht hat. Und wir haben ihm echt eigentlich auch ja einfach nur die Beschreibung des Podcasts geschickt. Mhm. Und ja, dann kam das bei rum. Mhm. Also ziemlich coole Sache. Ja, heute haben wir uns überlegt, wollen wir mal ein ganz interessantes Thema und ein sehr wichtiges Thema vor allem ansprechen, was auch ja jeden Unternehmer betrifft und vor allem auch ein sehr proaktives Thema ist. Und zwar Teamaufbau. Florian, was fällt dir als erstes auf oder beziehungsweise was kommt dir als erstes in den Kopf für Gedanken, wenn du an das Thema Team im Unternehmen denkst?
Ein ganz wichtiger Punkt zur Skalierung. Aber das Erste, was mir gerade eingefallen ist, als du es angesprochen hast, war, es ist ein Prozess. Mhm. Also wir reden jetzt über Teamaufbau, sind selber aber noch mittendrin im Teamaufbau. Ja. Also sind quasi nicht am Ende und können jetzt in retrospektiv das betrachten und sagen, so und so wird es gemacht. Aber wir stecken wirklich mitten im Prozess.
Und die Frage ist auch, gibt es überhaupt irgendwann ein Ende?
Genau, ja, also weil, ich sehe keins.
Es ja. ist ja, also erstmal das Team wächst natürlich auch immer und dann gibt es natürlich auch Leute, die wollen dann irgendwie mal was anderes machen über die Zeit. Und das heißt natürlich, man hat auch Fluktuation beziehungsweise Personaldurchlauf. Und ja, das Ganze ist quasi so ein organisches System, was sich ja eigentlich immer verändert, immer weiterentwickelt. Und genau, deswegen ist das auf jeden Fall ein laufender Prozess und meines Erachtens nach auch wirklich ein Thema, das kann man nicht einfach einmal so abhaken, zack, jetzt habe ich brauche jetzt Angestellte, jetzt hole ich mir Angestellte, jetzt habe ich Angestellte, fertig, sondern ich glaube, das ist ein Thema, da muss man sich möglichst früh mit auseinandersetzen und damit wird man sich auch sehr lange auseinandersetzen müssen. Und genau, wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal so ein bisschen grob durchgehen, wie wir jetzt da so vorgehen, was den Teamaufbau angeht, was ihr da vielleicht auch noch für Inputs mitnehmen könnt, wenn ihr jetzt in der Gründung steckt. Selbst wenn ihr jetzt alleine seid und auch erstmal die nächsten 1 bis 2 Jahre noch alleine bleiben werdet in eurem Unternehmen, dann ist es trotzdem auch jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um sich zumindest Gedanken zu machen über das Thema. Warum, werden wir auch später nochmal genau erklären, weshalb das auch wirklich eine Sache ist, die man von vornherein angehen sollte und nicht erst dann, wenn es brennt, wenn es akut ist, wenn man die Leute halt einfach wirklich an Bord braucht.
Und wir haben es ja auch bei uns selber gesehen. Also wann haben wir unseren ersten Mitarbeiter eingestellt? Vor genau einem Jahr. Und haben davor aber schon 3 Jahre gearbeitet ohne Mitarbeiter. Mhm. Und ich denke,
Freelancer hatten wir zwischendurch,
aber ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir schon schneller hätten proaktiv sein können und auch unser Wachstum hätten beschleunigen können. Also ich meine, wir haben jetzt seit einem Jahr Mitarbeiter und wir machen heute viermal so viel Umsatz wie vor noch genau einem Jahr. Mhm, und das liegt natürlich nicht nur an den Mitarbeitern, aber es ist schon einfach ein krass wichtiger Punkt
für die Skalierung. Also ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall auch an den Mitarbeitern, weil man selber hat ja nur so und so viele Stunden und wenn du es schaffen kannst, deine Stunden zu multiplizieren und dich einfach auf andere, also die verschiedenen Aufgabenbereiche einfach in Expertenhände zu geben, dann kannst du dich natürlich als Geschäftsführer auf die wesentlichen Aspekte konzentrieren, nämlich Strategie, Wachstum, wie soll es weitergehen, weitere Produkte ins Sortiment aufnehmen, weitere Dienstleistungen ausarbeiten und so weiter. Genau, ich habe hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Das erste, was ich einfach nur so als Stichpunkt aufgeschrieben habe, ist das Thema Werte. Genau, vielleicht reden wir einfach erstmal darüber. Welche Rolle spielt das?
Ich würde sagen, Werte spielen eine richtig entscheidende und übergeordnete Rolle vor allem. Also Werte sind ja eigentlich nichts, was man, es ist ja eigentlich nichts Reales. Es ist ja ein Framework, was man sich selber gesetzt hat, um Entscheidungen zu vereinfachen. Also ich entscheide mich jetzt dafür oder ich habe bei mir beobachtet, dass zum Beispiel Ehrlichkeit ein ganz wichtiger Wert ist. Übrigens ein sehr gefährlicher Wert, weil jeder sagt, Ehrlichkeit ist ein wichtiger Wert.
Das würde keiner abstreiten.
Genau, es würde keiner abstreiten, aber ob es jetzt ein wirklicher Wert ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn das mein Wert ist, dann ist das ja für mich quasi ein Rahmen, nach dem ich mich ordne. Und ich finde ein übergeordnetes Rahmenwerk wahnsinnig wichtig für die Entscheidungsfindung. Und ich glaube, viele Entscheidungen, vor denen man steht, fallen viel, viel einfacher, wenn du dir Werte und auch Ziele klar definiert hast und du dir auch über diese Werte und Ziele wirklich bewusst bist.
Das heißt, das ist eine Sache für einen selber, quasi aus der personalsuchenden Perspektive, also jetzt aus der Chefperspektive quasi. Du musst dir erstmal vorher im Klaren sein, was möchtest du überhaupt für Leute haben, was für Werte sollen die haben und wenn man das weiß, dann ist es natürlich leichter, weil dann kannst du ganz genau diese Kriterien für dich selber einfach festlegen, natürlich auch deine Anzeige dementsprechend gestalten und wenn du dich danach ausrichtest, dann ziehst du natürlich erstmal die richtigen oder potenziell besseren Leute an, die besser passen einfach und im Bewerbungsgespräch fällt es dir wahrscheinlich dann auch leichter, weil du genau weißt, okay, worauf kommt es mir an? Ich möchte, dass der ähnliche Werte hat. Ne? Der soll beispielsweise Feuer hinterm Arsch haben und richtig Bock haben, voranzukommen, das Ganze. Ne? Der soll richtig Spaß haben an der Sache, der soll leidenschaftlich dahinter stecken, der soll die Extrameile gehen, sich nicht zu schade sein und so weiter für kleine nervige Aufgaben und einfach das große Ganze im Blick haben. Bei uns sind das zum Beispiel, was für Werte? Eigentlich das, was ich eben schon genannt habe. Das hat es eigentlich auch schon ganz gut getroffen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Aber einer der größten Werte, die wir bei uns haben, ist ganz klar Proaktivität.
Ja, absolut. Genau, und auch Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich ist auch ganz wichtig, dass jeder, der bei uns an Bord ist, dass der den Willen hat und einfach die Einstellung hat, konstant an sich zu arbeiten, konstant sich weiterzubilden, sich zu verbessern und von ihm auch Dinge kommen, ne? Also dass der auch, ja, dass es quasi so ein Wechselspiel wird, so ein Ping-Pong-Spiel. Und also das ist für mich auf jeden Fall auch so ein ganz wichtiger Wert, dass man merkt, die Leute legen sich selber ins Zeug, haben richtig Bock darauf und dann kann man die auch entsprechend fördern, weil dann bin ich auch sehr gewillt, den Leuten richtig unter die Arme zu greifen, denen Angebote zu ermöglichen, weiß ich nicht, irgendwelche Kurse zu teilen oder dass wir irgendwie als Unternehmen jetzt irgendein Video-Online-Kurs uns kaufen und dann können da alle eben reinschauen. Und oder man, ja, wenn Corona jetzt das nicht verhindern würde, dann auf Seminare Leute zu schicken oder Conventions und so weiter. Einfach, dass man auch fragt und quasi, okay, was interessiert dich und wo können wir dir weiterhelfen? Und dass man solche Dinge dann eben auch tut. Das habe ich tatsächlich später noch als Punkt aufgeschrieben. Das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Genau, aber so viel zu Werte. Oder hast du gerade noch einen Punkt dazu?
Nö, passt.
Nee, okay, dann würde ich vielleicht mal weitergehen zu der Frage, wie finde ich denn jetzt eigentlich überhaupt Mitarbeiter? Wie kriege ich jetzt die ersten Bewerbungen überhaupt rein? Und was wir da grundsätzlich machen, ist, dass wir natürlich ganz klassisch Anzeigen schalten im Internet, auf verschiedenen Plattformen, Indeed, LinkedIn und so weiter. Aber genau, da gibt es auch eine Plattform, die heißt join.com, ist super cool. Da werden die Anzeigen einfach plattformübergreifend für einen überall gepostet. Das heißt, wir erstellen jetzt mittlerweile einfach nur eine Anzeige bei join.com und die Anzeige erscheint dann einfach auf allen Plattformen in unserem Namen. Und das ist schon mal sehr cool. Das heißt, man hat damit eine sehr große Reichweite. Und genau, ansonsten, was wir auch machen, wir haben natürlich unsere Netzwerke, unsere Facebook-Gruppen und Bekanntenkreise und so weiter. Und das heißt, wir haben einfach auch konstant unsere Sinne geschärft nach guten Leuten, nach Talenten, nach Leuten, die ambitioniert sind, Leute, die Bock haben, die sich entwickeln wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man diese Konstanz da drin hat und das langfristige, also dass man quasi laufend immer im Blick hat, irgendwie könnte das jetzt jemand sein, der bei mir gut reinpasst und den ich gerne in meinem Team haben würde? Vielleicht hat man gerade irgendwie mal einen Freelancer beauftragt für irgendeine Designarbeit und einem fällt auf, cool, der hat voll gute Arbeit gemacht und es passt auch menschlich voll gut. Vielleicht mache ich dem mal ein Angebot, dass man die ganze Zeit so diesen Blick geschärft hat. Und das gilt auch für Anzeigen. Auch bei Join haben wir laufend Anzeigen. Und was da so ein kleiner Top-Trick ist, ist, dass man sich jetzt schon mal, auch selbst wenn du, und das meinte ich vorhin, selbst wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst und noch ganz alleine bist in deiner Firma, überleg dir jetzt schon mal, was könnten denn so zukünftige Positionen sein, die du mal besetzen möchtest oder besetzen musst. Und dann erstellst du dafür einfach mal ein paar Anzeigen und nimmst dir mal vor, 2 Gespräche im Monat einfach laufend immer zu führen, 2 Bewerbungsgespräche, auch wenn du jetzt gar nicht die konkrete Intention hast, jemanden einzustellen, weil wenn da dann jemand dabei ist, der richtig, richtig gut ist, dann überlegst du vielleicht doch, den reinzuholen, weil dann hast du ein Talent dort gefunden, proaktiv, bevor du es brauchst, bevor wirklich die Kacke am Dampfen ist und du quasi in Arbeit untergehst und genau, dann kannst du ihn aufnehmen und ansonsten, wenn halt keiner erstmal dabei ist, dann ist das ja auch kein Problem, weil du lernst ja dabei extrem viel über den Bewerbungsprozess, welche Fragen stelle ich so, wie führt man so ein Gespräch und so weiter und so fort. Das heißt, das ist meines Erachtens nach ein sehr guter, eine gute Herangehensweise, dass man einfach von vornherein Anzeigen einfach schaltet und sich einfach so vornimmt, so ja 2-mal im Monat einfach ein Bewerbungsgespräch zu führen. Dass man immer auf dem Laufenden ist, immer guckt, was gibt es da draußen für Leute. Und wenn dann mal wirklich so ein Knaller dabei ist, dass man den dann direkt einstellt, selbst wenn es vielleicht finanziell noch gerade so an der Grenze ist, weil die richtig guten Leute, die bringen einen einfach nach vorne, muss man einfach sagen. Die pushen das Unternehmen und die rentieren sich natürlich auch.
Also lieber zu früh den richtigen einstellen, als genau richtig den nicht ganz so passenden einzustellen.
Ja,
ich denke, dass diese Devise ist dem unterlegen. Ja. Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, das Allerschwierigste oder der schwierigste Mitarbeiter, den man einstellt, ist der allererste. Mhm. Also weil da ist ja irgendwie immer noch so eine innerliche Blockade. Zumindest war es bei uns so. Wir haben es ja nicht wirklich in Betracht gezogen, früh Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Und ehrlich gesagt hätte ich mir auch irgendwann gedacht, ja, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, muss ich ihn ja auch konstant mit Aufgaben füttern. Und was man da vielleicht machen kann, was ich von einem Unternehmerfreund von uns gelernt habe, ist, dass man einfach die Aufgaben, die man gerade macht, dokumentiert und aufschreibt. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mein Unternehmen gegründet, ich habe schon Momentum aufgenommen, ich schreibe jetzt einfach mal alle Aufgaben auf, die ich mache.
Und am laufend, besten
oder? Laufend.
Ja.
Laufend.
Und das heißt, es ist auch wieder so eine proaktive Aufgabe,
genau,
die man einfach von vornherein machen kann. Einfach die To-Do-Listen am Ende der Woche einmal zusammenwerfen und auswerten.
Genau, und da genau richtig. Und das macht man am besten über 1, 2, vielleicht auch 3 Monate, weil du weißt es genauso wie ich, unsere Aufgaben sind so facettenreich und so unterschiedlich. Wenn ich mir da nur eine Woche rauspicke, dann kann das ein völlig verzerrtes Bild darstellen. Und wenn ich dann einfach für, sagen wir mal, 2 Monate meine To-Dos aufschreibe, in verschiedene Cluster ordne und dann kann ich am Ende dieser 2 Monate sehen, okay, krass, das sind die 5 Aufgabenbereiche, mit denen ich mich am meisten beschäftige. Und diese 2 Aufgabenbereiche, ich sage jetzt einfach mal Kundenservice und Office, also Dokumente ordnen und arrangieren, das sind Bereiche, die möchte ich jetzt abgeben. Mhm. Und da drin habe ich ja schon all diese Aufgaben aufgelistet, die ich selber gemacht habe. Und wenn ich das auch sehr sauber definiert habe, habe ich auch schon gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, weil jetzt weiß ich nicht nur, was mein Mitarbeiter machen soll, sondern ich habe auch noch dokumentiert, wie ich es gemacht habe.
Ja.
Und dieser proaktive Schritt erleichtert dann im Nachhinein die Mitarbeitersuche und auch das Onboarding des Mitarbeiters, weil ich habe ja schon meine Aufgaben definiert. Dann geht es ins Bewerbungsgespräch, dann haben wir ihn eingestellt und dann können wir gleich sagen, okay, hier diese beiden Aufgabenbereiche wären deine und jetzt schauen wir mal, wie du mit denen umgehen kannst und können dann iterativ laufend die Aufgaben erweitern, kürzen und modifizieren.
Genau, ja. Und man muss ja auch sagen, es gibt auch viele Leute da draußen, die einfach Bock haben auf eine entspannte 450-Euro-Stelle nebenbei. Und 450 Euro heißt ja auch gar nicht, dass man dann letztendlich auf 450 Euro kommen muss, sondern es heißt ja nur maximal 450. Das heißt, man kann dann auch einfach ja, einen Mitarbeiter haben, der vielleicht 200-300 Euro im Monat kostet und dann einfach so ein bisschen On-Demand-Aufnahmen Aufgaben übernimmt, vielleicht so eine kleine Basic-Aufgabe hat einfach ganz am Anfang, dass man einfach schon mal reinkommt. Wie ist das überhaupt, zusammenzuarbeiten mit jemandem? Wie ist das überhaupt, Aufgaben zu verteilen, Aufgaben zu kategorisieren, sich zu überlegen, okay, welche Aufgabe kann ich jetzt guten Gewissens abgeben, welche sollte ich vielleicht doch noch eher in meiner Hand behalten, jetzt aktuell noch. Und genau, das ist eigentlich mal auch eine ganz coole Sache. Genau, und was natürlich auch so ein weiterer großer Punkt ist, ist je nachdem, was man noch für Benefits anbietet. Und das ist zum Beispiel, wenn du jetzt eine wirklich starke Unternehmervision hast, eine persönliche Vision, so ein persönliches Warum, warum machst du das Ganze eigentlich und was treibt dich persönlich an? Und wenn das mit den Mitarbeitern resoniert und die auch diese Vision haben und die merken, dass du denen helfen möchtest dabei, auch ihre eigenen Ziele und Visionen umzusetzen, dann ist das ja ein Sinn, der weit über diesem klassischen Anstellungsverhältnis hinausgeht. Das heißt, man hat auch oft Leute, und ich möchte, also das ist wirklich keine Übertreibung in unserem Umfeld, und wir haben auch selber es schon erlebt, kommen teilweise Leute auf uns zu und sagen, hey, wir arbeiten kostenlos für euch, weil ich das so einfach unterstütze, was ihr macht. Ich finde das richtig cool. Ich habe die gleiche Vision, ich möchte lernen, wie das geht. Ich möchte auch vielleicht irgendwie meine eigene Selbstständigkeit gründen und so weiter und so fort.
Das ist der Punkt meistens.
Genau.
Ne? Also meistens sind das Leute, die selber auch sowas gründen wollen, wie wir es haben und dann auf uns zukommen und sagen, hey, ich arbeite kostenlos für euch, einfach nur, um zu lernen, wie es funktioniert,
ja.
Um mir Sachen abzugucken, um dann irgendwie nach 1-2 Jahren in die Selbstständigkeit zu starten.
Und ich würde es genauso machen. Also wirklich kein Witz. Ich würde auch jetzt, wenn wir jetzt nicht so komplett eingespannt wären oder wenn ich jetzt, angenommen, ich würde jetzt nochmal neu in ein Unternehmen starten, dann würde ich mich irgendwie darum bemühen, dass ich mir irgendeine Person, die ich persönlich einfach richtig beeindruckend finde und inspirierend, mir raussuche und dann ihm vorschlagen, hey, ich mache bei dir Praktikum oder so oder ich unterstütze dich einfach da und du musst mir nichts zahlen, weil ich meine, worum geht's da? Das sind dir, also was ist dir wichtiger, diese paar 100 Euro oder 1.000 Euro, die du da im Monat verdienst oder das, was du da an Wissen und Erfahrung mitnimmst und an Förderung? Und ja, also natürlich, ich bin ein großer Fan davon, trotzdem natürlich Gehälter zu zahlen, gar keine Frage.
Zahlen wir auch. Wir haben niemanden, der kostenlos arbeitet.
Genau. Für uns. Bloß man merkt, also es geht den Leuten auch gar nicht nur ums Geld, sondern wenn man es wirklich gut kommuniziert, was man vorhat und dann entsprechend auch mit den richtigen Leuten resoniert, dann ja, ist das Geld meistens eigentlich nur eine Nebensache. Und das, finde ich, ist auch tatsächlich, wenn wir jetzt schon, es sei denn, du hast jetzt noch dazu was zu sagen, ja?
Ja, einen Punkt tatsächlich. Ich bin ganz begeistert. Ich kenne so ungefähr 4 Zitate. Eins habe ich letztes Mal droppen können, jetzt kann ich noch eins droppen.
Geil.
Es gibt, kennst du Warren Buffett?
Warren Buffett?
Ja, Na klar, natürlich. Einer der, also die Investorenlegende überhaupt. Und sein großes Vorbild war davor Benjamin Graham oder so. Die Investorenlegende vor Warren Buffett. So, und Warren Buffett ist mit 18 oder so, oder 20, keine Ahnung, wie alt er damals war, auf jeden Fall recht jung, zu Benjamin Graham gegangen und hat gesagt, Herr Benjamin, ich möchte kostenlos für dich arbeiten. Und dann meinte Benjamin Graham, Warren Buffett, du bist zu teuer. Und das zeigt nochmal, also er hat dann trotzdem für ihn kostenlos arbeiten dürfen, aber dieses Mindset zeigt dann nochmal, okay, ist es wirklich ein krasser Wert zu schöpfen, wenn man kostenlos für jemanden arbeitet, der wirklich das macht, was man später auch machen möchte.
Was genau hat er damit gemeint, du bist zu teuer? Dass also, er quasi eigentlich noch dafür hätte zahlen
genau,
sollen?
Genau, genau das war der Gedanke. Er hat dann kostenlos für ihn arbeiten dürfen.
Yeah.
Aber diese, und ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube, das wird kommen irgendwann, dass Leute inspirierende Personen dafür zahlen, um für sie zu arbeiten.
Ja.
Da bin ich mir sehr sicher.
Ich würde jetzt safe 3.000 Euro im Monat dafür zahlen, dass ich für Elon Musk arbeiten darf.
Ja, aber er wird es nicht annehmen.
Er wird natürlich das nicht annehmen.
Es ist zu teuer.
Ja.
Genau, aber ja. Ich bin mir sicher, dass das irgendwann kommen wird. Ja. Geil, jetzt habe ich eine Prediction rausgehauen. Ich freue mich schon darauf, in 10 Jahren das abspielen zu können.
Ja, ich finde, das ist einfach eine Herangehensweise. Man sollte langfristig denken und sich jetzt nicht nur darauf gucken, dass ich jetzt irgendwie einen Job habe, um so ein paar Euro dazu zu verdienen, sondern was kann man darüber hinaus von diesem Job mitnehmen. Und solche Leute möchtest du auch in deinem Unternehmen haben, die wirklich das Ganze wegen des Sinns machen, weil das sind die Leute, die auch den Laden nach vorne bringen, die geile Ideen haben, von sich aus nachdenken. Weißt du, den musst du nicht hinterher arbeiten, sondern die arbeiten quasi, die kommen zu dir und sagen, hey, Chef, komm, wir haben doch Ziele, wo bleibt die Finanzierung oder so? Lass uns doch nach vorne kommen. Und das sind die Leute, das merkt man auch. Und jetzt sind wir auch im Thema Bewerbungsprozess. Das merkt man auch im Gespräch einfach, worum geht es den Leuten? Und wenn die viel einfach von ihren persönlichen Zielen, Werten erzählen, was sie vorhaben im Leben, was sie erreichen wollen, auch von ihrer Kindheit, ganz wichtig, hört euch die Kindheit der Leute an, was die durchgemacht haben im Leben, fragt die nach ihren Motiven, nach Wendepunkten im Leben und versteht die wirklich in ihrer Persönlichkeit. Und dann ist es oft so, also ich finde, ein super, super gutes Zeichen ist, wenn das Thema Gehalt quasi am Ende des Gesprächs so ganz nebensächlich kurz behandelt wird und da jetzt das einfach kein großes Thema ist. So, ne? Klar, ich bin ein großer Fan davon, man soll anständig bezahlen. Die Leute sollen keine Sorgen haben. Das ist mir ganz wichtig, dass die meine Mitarbeiter ja, sorgenfrei leben können und nicht irgendwie den Rechnungen hinterherhängen oder so. Bloß mir ist vor allem wichtig, dass sie es nicht wegen des Geldes machen, dass die jetzt nicht sagen, boah, geil, jetzt kann ich da irgendwie so und so viel Kohle draus ziehen und dann habe ich noch die und die Aufstiegschancen und kann noch mehr verdienen, sondern nee, es soll um den persönlichen Verdienst gehen, in der Persönlichkeit, das Wachstum, was sie daraus ziehen können, in einer tollen Umgebung zu arbeiten, in deinem Office, in einem coolen Team integriert zu sein, wenn ihr tatsächlich stationär irgendwo ein Team habt. Wenn ihr remote seid, geht genauso. Man kann auch über Slack und über Zoom-Konferenzen natürlich so ein bisschen Teamaufbau machen. Wobei, und sich da gegenseitig fördern.
Ja. Aufstiegschancen sind schon wichtig.
Ja.
Nur finde ich, also ich, wenn jemand im Unternehmen anfängt, finde ich schon cool, wenn er auch eine Perspektive im Unternehmen hat, um sich weiterzuentwickeln. Und meistens ja. Geht ja eine Weiterentwicklung auch einher, dass man neue Aufgaben übernimmt. Und das ist ja dann quasi eine Evolution in eine neue Position und quasi ja. Auch so gesehen eine Aufstiegschance. Die Motivation dafür soll natürlich nicht das Geld sein, aber das passt ja perfekt zu deinem Punkt mit persönlicher Entwicklung.
Ja, da hast du recht. Genau, das war vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Klar, bei uns verdienen die Leute ja auch mehr, wenn sie länger dabei sind, ja. Weil sie übernehmen mehr Aufgaben, sie haben mehr Verständnis, Verantwortung. Und genau, was ich bloß meinte, ist, dass man nicht jetzt so katalogmäßig guckt, okay, das und das, nach 3 Jahren bin ich dann der Abteilungsleiter und nach 5 Jahren bin ich dann der und der und so weiter und ah cool, da verdiene ich dann so viel nach Tarifvertrag und bla, sondern dass man wirklich schaut, ey, was können die Leute hier persönlich einfach mitnehmen und dann merkt man einfach, weißt du, dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, ey, weißt du was, hier können wir noch das und das machen, hier habe ich eine coole Idee, lass das so und so machen, hier habe ich mir das überlegt und so. Und dann, ja, also ich finde es geil, wenn die Leute, die ich einstelle, am Ende des Tages mehr im Thema drin sich reingearbeitet, reingefuchst haben, als ich das selber könnte, die Bock haben, das Ganze nach vorne zu bringen und dass man halt wirklich so, ja, wie Steve Jobs sagen würde, A-Player im Team hat, ja. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine coole Sache. Ja, achso, Bewerbungsprozess. Genau, was da so ein cooles Ding ist von Maxim Mankovic, habe ich das gehört. Wie der das quasi handhabt, ist so, dass die 3-Kontakte-Regel, dass man quasi einmal das Bewerbungsschreiben hat und was der dort macht, das haben wir jetzt bisher noch nicht so umgesetzt, aber auf jeden Fall ein echt ein cooler Input. Ist, sich Bewerbungsvideos schicken zu lassen, weil das ist natürlich auch nochmal so eine Extrameile, die man gehen muss. Und damit kann man auch schon mal so ein bisschen aussortieren, dass man wirklich krass überzeugte Leute oder Leute, die wirklich einfach den Job haben wollen, an Bord kriegt. Dann der 2. Kontakt ist dann das Zoom-Gespräch und dann der 3. Kontakt das persönliche Gespräch, wenn das geht. Ist natürlich immer die Frage, wie ist man situiert oder wie ist man aufgestellt, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwie als reisender Unternehmer auf Bali ist und dann deutsche Mitarbeiter hat, dann kann man die vielleicht nicht immer treffen. Aber ich würde dann sagen, dass man halt nicht direkt nach dem ersten Zoom-Gespräch sagt, ja, Einstellung oder ja oder nein, sondern dann tatsächlich, wir machen das mal mit einer Aufgabe. Das haben wir jetzt schon, ja, eigentlich bei jeder einzelnen Anstellung gemacht, dass wir denen immer eine Aufgabe gegeben haben über eine Woche und und dann halt einfach nochmal ein weiteres Gespräch gehabt, da haben wir uns die Aufgabe angeguckt, geschaut, wie wurde das präsentiert, sind die Leute an die Aufgabe herangegangen, wie schnell haben sie absolviert, natürlich gibt es eine Deadline, aber es hat auch eine Aussage, wenn jemand die Aufgabe mit Bravour nach 3 Tagen gelöst hat oder irgendwie, ich sag mal, 5 Tage vor Deadline oder wenn jemand quasi gerade so die Aufgabe dahin donnert und dann am Tag der Deadline die Aufgabe vielleicht fertig hat.
Das ist natürlich fies, ne? Dass wir quasi eine Deadline setzen, aber dann den belohnen, der sie vor der Deadline schickt. Aber trotzdem ist es halt auch ein Zeichen, was gesetzt wird. Mhm. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe und ich habe eine Deadline bis Freitag, aber ich schicke das schon am Dienstag ein, dann ist das ja schon wirklich ein Zeichen von meiner Proaktivität, von meinem Wille, dass ich sage, hey, ich habe mich sofort dran gesetzt und habe das sofort umgesetzt, was die Aufgabe war. Und ich in mir drin denke ich immer, ich habe ja die Deadline gesetzt, aber trotzdem bevorzuge ich den, der es ein bisschen, den oder die, die es ein bisschen vorher eingereicht hat, einfach weil das ein Zeichen ist.
Ja, absolut. Und man kann auch, also meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass so wie du die Probearbeit machst, wird auch die tatsächliche Zusammenarbeit sein. Klar, die Leute geben sich dann in der Regel natürlich doch nochmal ein bisschen mehr Mühe, kann man schon sagen, aber grundsätzlich so von der Art und Weise, wie sie es präsentieren, wie kommuniziert wird, wie sie es dann auch erklären und so weiter, was sie da dann herausgefunden haben oder erarbeitet haben, so ungefähr wird auch die Zusammenarbeit sein. Und da kann man einfach schon mal super schnell gucken, ist das jetzt jemand, der einfach viele Flüchtigkeitsfehler macht, der sloppy arbeitet? Ist das jemand, der echt so gerade auf den letzten Drücker abliefert? Ist das jemand, der wirklich nur das macht, was aufgetragen wurde? Oder ist das jemand, der dann tatsächlich noch darüber hinausgeht, Vorschläge macht und einfach bei dem man, der einfach danach schreit, quasi noch direkt das nächste Thema, die nächste Verantwortung zugeworfen zu bekommen, wo er sich dann richtig reinarbeiten kann und richtig Bock darauf hat. Also ich finde, das sind einfach Sachen, da muss man auch einfach so ein bisschen nachspüren und merken, okay, wer passt da einfach rein? Also wer möchte es vor allem am meisten? Weil die wissen ja auch, und das sollte man denen auch vermitteln, hey, es gibt hier, du bist nicht der Einzige, sondern wenn du den Job haben willst, dann musst du dich auch quasi dafür bemühen. Und man merkt es dann auch wirklich, wer möchte den Job am meisten, so wer kämpft drum. Und das merkt man im Gespräch, das merkt man in der Art und Weise, wie die Aufgabe gelöst wird. Und ja, da muss man einfach so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Und das ist echt wichtig, dass man sich Leute reinholt, die wirklich, wirklich wollen.
Ich finde, bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, das unterstreicht eigentlich nochmal die 3-Kontakte-Regel. Also all das, was du aufgezählt hast, was wichtig ist, es ist sehr einfach, das in einem einzigen Gespräch oder einem einzelnen Video zu faken. Aber wenn du dreimal und dazwischen noch eine Aufgabe hast, wenn du dreimal mit der Person in Kontakt trittst, all diese Sachen gleichzeitig konsistent zu faken, ist ziemlich schwierig. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr, sehr großer Freund von dieser 3-Kontakt-Regel, weil das einfach den authentischen Menschen rausholt. Ja. Zumindest nicht ganz rausholt, aber schon deutlich, deutlich mehr, als wenn du nur einen Kontakt hättest. Und wenn man dann den Bewerbungsprozess durchlaufen hat, dann ist halt die Frage, nehmen wir ihn oder nehmen wir ihn nicht. Und da hat einer unserer Freunde ein richtig geiles Zitat rausgehauen und er meinte immer, entweder ist es ein Hell Yes oder ein No.
Ja.
Und
Alex Fischer,
ja, aber eigentlich, ja gut, Kevin dachte ich jetzt, aber ja, stimmt, Kevin hat es von Alex Fischer.
Ja. Alex Fischer ist auch ein guter Freund von uns, im Herzen. Ich habe so viele Kurse und Videos und Bücher von dem gelesen, dass gefühlt ist das ein Mensch, den ich gut kenne. Also gefühlt ist das ein bekannter Bruder.
Das Problem ist, er kennt uns
nicht. Er kennt uns nicht, das ist das andere Thema. Aber das lässt sich ja auch noch ändern.
Genau.
Vielleicht hat er ja auch mal Lust, hier in den Podcast mit reinzukommen.
Genau, ja, wenn wir dann über Immobilien reden oder so, könnte es vielleicht gut passen.
Ja, stimmt. Ja, aber genau, hell yeah oder no. Und das ist genau der Punkt. Du möchtest also in deiner Firma, das musst du dir vorstellen, es gibt dort keinen Raum für Mittelmaß. Und das sollte es auch nie geben. Deswegen absolutes Hell yeah oder einfach nee, weiter suchen. Und das ist auch der Punkt, weshalb es so wichtig ist, die Mitarbeitersuche oder den Teamaufbau proaktiv zu gestalten. Weil wenn du es brauchst, wenn du merkst so, fuck, ich muss jetzt für dieses Projekt, brauche ich einfach Grafiker. So, und ich brauche die nächsten Monat. So, dann hast du Zeitdruck und dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als eine schlechte Entscheidung zu treffen und die Mittelmäßigen einzustellen, wenn jetzt unter deinen Bewerbern kein Hell Yeah dabei ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir 30 Bewerbungen reinkriegen. Davon schauen wir uns 10, also haben wir 10 Zoom-Gespräche und kein einziger ist ein Hell Yeah. So ist das. Und deswegen ist es so wichtig, dass du langfristig Bewerbungen annimmst und wirklich diesen Recruiting-Prozess einfach langfristig laufen lässt. Und ja, genau, das Gleiche gilt, denke ich, einfach für auch für, ja, für weitere Aufgaben. Und genau. Das Florian, was wolltest du jetzt noch sagen?
Wir haben es einmal nicht so gemacht, tatsächlich. Ja. Bei einem unserer Mitarbeiter waren wir beide von Anfang an nicht ganz so begeistert. Wir haben aber auch den Fehler gemacht, dass wir quasi in einer akuten Situation nach Mitarbeitern gesucht haben.
Ja.
Dann hatten wir einen Auswahlpool von vielleicht 20 Leuten und keiner hat richtig gut in unser Unternehmen reingepasst. Es war, ich meine, das ist ja auch nicht deren Schuld, das ist ja auch, also ne, wir haben ja unsere eigenen Standards und die haben ihre eigenen Standards. Die
ja.
haben ja auch,
das muss halt passen.
Genau, die haben auch ein Idealbild von ihrem Lieblingsarbeitgeber und da haben wir halt auch wahrscheinlich nicht reingepasst. Und in diesem begrenzten Pool von 20 Leuten, den wir hatten, haben wir uns halt für die vermeintlich beste Kandidatin entschieden und waren aber von Anfang an nicht mit einem Hell Yes dabei. Und das hat sich dann auch über die Monate hinweg.
Das hat sich so bemerkbar gemacht.
Bemerkbar gemacht und aber auch hier, du hast gerade gesagt, es muss passen. Es hat sich aber auch, glaube ich, auf ihrer Seite bemerkbar gemacht. Also wir waren zum einen nicht zufrieden mit ihr.
Ja.
Gleichzeitig war sie aber auch, glaube ich, nicht zufrieden mit uns. Und
ja.
tatsächlich hat sie dann auch gekündigt, bevor wir ihr gekündigt haben. Mhm. So was ja auch wieder zeigt, es ist ein Wechselspiel. Also die müssen uns gut finden, wir müssen die gut finden.
Genau, ja.
Und das war so das eine Mal, wo wir, das war gerade am Anfang noch, wo wir diese Regel noch nicht ganz beherzigt haben und halt den Preis dafür gezahlt haben.
Absolut. Und ich möchte, also wirklich diesen Preis, der ist halt einfach super bitter.
Ja.
Weil man schlägt sich dann mit mittelmäßigen Ergebnissen rum, mit Unzuverlässigkeit, mit vielen Fehlern. Und das Ding ist, klar, Fehler kommen immer vor. Jeder Mensch macht Fehler, ist ganz klar. Das wird man auch nie rauskriegen. Aber es ist die Einstellung der Leute. Wie geht man damit um? Und natürlich auch deine Einstellung. Das hängt natürlich auch alles sehr von dir ab. Wie gestaltest du das Klima in deiner Firma? Und genau, aber das Learning quasi, was wir daraus haben, ist quasi, dass wir wirklich, wir haben es halt genau falsch gemacht. Wir haben halt gedacht, ja, wir brauchen jetzt einen Designer und zwar ziemlich schnell. Und ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht und innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, dann direkt auch eine eingestellt. Und das ist halt einfach genau der Fehler und das Learning, was wir jetzt quasi anderen an die Hand geben können und wollen, dass man einfach Mitarbeitersuche proaktiv gestaltet, immer die Fühler ausfährt und genau.
Proaktiv und nicht reaktiv.
Ja.
Und das haben wir halt da falsch gemacht und machen wir jetzt deutlich besser. Und es zeigt auch, dass es für beide Seiten sinnvoll ist. Also wenn wir ein Hell Yes haben, dann ist es auch meistens so, dass der mit uns ein Hell Yes hat.
Ja.
Und dann bleiben die auch. So, ich will ja auch nur Leute bei mir drin haben, die auch Bock auf mich haben und auch Bock auf mein Unternehmen haben und nicht nur andersrum. Und ich glaube, nur so ist es langfristig, ja. langfristig umsetzbar.
Und was machst du, was würdest du sagen, macht das Hell Yeah wirklich aus? Also zum Thema Qualifikation. Oder was sind so die Kriterien für das Hell Yeah? Woran erkenne ich jetzt, geil, das ist jemand, den muss ich drin haben?
Das ist eine wirklich spannende Frage. Und ich, Qualifikation, da hat sich gerade, als du es gesagt hast, bei mir nicht so krass viel bewegt.
Mhm.
Für mich ist es, glaube ich, vor allem ein Thema der Einstellung. Ein Thema, ich glaube, es gibt so ein Saying, hire for attitude, fire for skill.
Mhm.
Also es gibt viele Qualifikationen, die man, auch wenn man sie nicht hat, schnell erlernen kann. Und letztendlich ist, glaube ich, keine Aufgabe im Unternehmen, genauso irgendwo anders zu lernen. Also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass jemand in einem anderen Unternehmen eine ähnliche Aufgabe übernommen hat.
Mhm.
So, das ist so die höchste Qualifikation, die du eigentlich haben kannst. Aber brauchst halt einen Juristen. So, da passt es dann. Da brauchst du natürlich ein Staatsexamen.
Genau, wenn das jetzt so Katalogberufe sind.
Genau.
Na, klar, die können wir nicht ausbilden.
Genau, aber ansonsten in fast allen Aufgaben ist es ein laufender Prozess, eine Entwicklung, die Aufgabe.
Ja.
Also wir haben ja nicht irgendwie, okay, jetzt haben wir eine Aufgabe, die geben wir jetzt ab und die wird immer so weiter gemacht, sondern diese Aufgabe an sich entwickelt sich ja auch. Und da ist mir halt wichtig, dass die Person die richtige Einstellung hat.
Ja.
Also dass die Person Bock hat zu lernen, Bock hat, sich weiterzuentwickeln und vor allem auch Bock hat, sich selber einzubringen. Also wo ich immer ganz begeistert bin, ist, wenn ich am anderen Ende der Zoom-Kamera jetzt in der heutigen Zeit merke, dass mein Gegenüber Bock hat, sich einzubringen.
Mhm.
Also, dass wenn ich was sage, er sagt, ja, kann ich verstehen, Florian, aber ich sehe das ein bisschen anders. Was hältst du von der Idee? dann denke ich mir, wow, geil. Das finde ich super. Und du hast vorhin von Ping oder Tischtennis, Ping-Pong gesprochen. Genau so ein Verhältnis wünsche ich mir. Also ich sag was, er sagt was.
Du willst letztendlich, dass die Leute Verantwortung übernehmen und das Gefühl haben, dass sie ihren Bereich im Unternehmen besitzen, dass sie dort Herr der Lage sind. Und das geht natürlich einher mit Kompetenz. Wenn die gut sind, na, dann kriegen sie das auch. Und dementsprechend müssen die halt einfach gut sein. Und wie definiert man in dem Fall gut? Meines Erachtens nach jetzt nicht darum, je nachdem, was hat er jetzt studiert oder so, sondern einfach, wie gut ist er darin, diesen Bereich sich zu eigen zu machen? Wie gut ist er darin, sich darin extrem weiterzubilden, einfach den Durchblick zu haben? Wie viel Interesse hat der? Wie viel Bock hat der? Wie viel Drive hat der? Und dann, und das ist das, wo man sagt, der kann und will, gehst du aus dem Weg, weil dann braucht er dich nicht. Genau. Weil dann braucht er keinen, der ihm sagt, hey, hier, mach das mal so. Nee, aber es ist ja besser. Und das ist der Idealfall. Du willst ja Leute in deiner Firma haben, die besser sind als du in den jeweiligen Bereichen. Klar, wir beide können Basic Design-Zeug machen. Aber wir wollen kein Basic Design-Zeug in unserem Unternehmen, sondern wir wollen natürlich spitzenmäßiges Design haben. Wirklich das, was einfach so top-notch ist auf dem Markt. Und dafür braucht man einfach Leute, die wirklich in ihrem Gebiet extrem gut sind. Und ja, wie du sagst, ich glaube tatsächlich, so Qualifikation ist in den seltensten Fällen wirklich ein wichtiges Kriterium. Deswegen, ja, Lebensläufe gucke ich mir eigentlich nie an. Mich interessiert es überhaupt nicht. Was haben die studiert? Ist alles nebensächlich. Das Einzige ist natürlich, wenn es Katalogberufe sind, ne? Wie du sagst, Juristen, Steuern. Aber die stellst du ja auch, ich sag mal, zumindest bei einem kleinen Unternehmen nicht ein. Da hast du ja deine Steuerberatungskanzleien und genau in anderen Bereichen vielleicht irgendeine Agentur oder sowas, die das dann wirklich professionell macht. Aber genau, alle so, ich sag mal, in so kleinen Unternehmen bis 50 Mitarbeitern kannst du eigentlich alle Positionen können irgendwie im Unternehmen intern so von den fachlichen Anforderungen und so erarbeitet werden. Was da einfach wichtig ist, dass man gute Leute hat, die eine gute Auffassungsgabe haben, die gut Probleme lösen können, die Bock haben, die richtig Feuer hinterm Arsch haben. Dass du das natürlich als Chef kommunizierst beziehungsweise auch ausstrahlst und vorlebst, natürlich ist das extrem entscheidend, was lebst du vor, weil die Leute werden dir natürlich folgen, die werden dich nachahmen. Wenn du selber eine faule Socke bist, dann werden alle zu faulen Socken. Aber wenn du selber ein A-Player bist, ne, so sei der Mitarbeiter, den du gerne einstellen möchtest, dann dann denke ich, ist Qualifikation einfach wirklich absolut nebensächlich.
Ja, natürlich schon wieder nuanciert. Ne? Hast jetzt eine Softwarefirma, braucht ja trotzdem irgendeine Qualifikation. Klar. Aber auch da würde ich nicht unbedingt nur auf Abschluss schauen, sondern dann eher auf Projekte, die er gemacht
eigentlich
hat.
Eigentlich gerade bei Coding. Ne? Weil ich kenne auch einen sehr erfolgreichen Coder, der auch sogar einer Sicherheitsfirma arbeitet. Ja. Ne? Also quasi, die gehen gegen Malware bei Krankenversicherungen vor. Und der hat nicht studiert, aber der leitet dort die Programmierfraktion.
Ja,
und warum? Weil er selber Hacker war. Der war selber Hacker und hat dann die Seite gewechselt und dann wurde er angestellt von der Versicherung und jetzt ist er derjenige, der das Team führt und nicht studiert. Skills hat er einfach drin und das ist einfach sein Drive, seine Leidenschaft fürs Coding.
Ja, gerade in den Bereichen sind dann die 16-jährigen Jungs oder Mädels, die im Keller sitzen, an ihren Laptops meistens die qualifiziertesten.
Ja,
und was man noch sagen kann, ist es natürlich keine Einbahnstraße. Also dieses ganze Thema von Verantwortungsübernahme ist keine Einbahnstraße, sondern man muss auch als Chef Verantwortung abgeben können Verantwortung abgeben wollen. Und da fängt es meistens schon bei einem selber an. Also klar, es klingt immer geil, ich brauche Leute, die Verantwortung übernehmen und Verantwortung übernehmen wollen. Aber gleichzeitig wird dann oder habe ich das Gefühl, dass oft auch vergessen wird, dass man auch dafür Verantwortung abgeben muss. Und dann kommt immer so das ins Gespräch, ja, aber ich gebe doch nur Verantwortung ab, wenn ich wirklich mir hundertprozentig sicher bin und wenn ich vertraue und das braucht erstmal ein Jahr. Kann man so machen. Ich bin eigentlich eher ein Freund davon, früh Verantwortung abzugeben. Und ich muss sogar fast ein bisschen sagen, ich kann es aber verstehen. Also jetzt letztens.
Absolut, es ist super schwer. Ja.
Genau, auch in kleinen Sachen. Also wir haben jemand, der auch, oder eine, die auch Kundenservice mit betreut. Und Kundenservice ist an sich kein krass komplexes Thema, aber es sind immer wieder neue Szenarien, die auftreten, immer wieder neue Aufgaben, die kommen, wo es noch keinen Use Case vorher gab. Mhm. So, und da war es immer so, dass die Person bei uns in den Slack-Channel reingeschrieben hat und gesagt, ja, Florian Friedemann, hier ist ein Kunde, der will das und das, wie soll ich jetzt vorgehen? Und das habe ich, da dachte ich mir, ja, cool wäre es, wenn sie jetzt Verantwortung übernehmen würde und das einfach selber entscheiden würde. Aber natürlich kann sie das nicht einfach selber entscheiden, sondern ich muss ihr auch irgendwie diesen Rahmen dafür geben, dass sie sich selber entscheiden kann und sich auch sicher fühlt in ihrer eigenen Entscheidung. Und dann haben wir einen Zoom-Call mit ihr gemacht und diese Aufgabe quasi abgegeben und sie quasi die Chefin dieser Aufgabe gemacht. Ja. Wir haben gesagt, okay, mir fällt so schwer, den Namen nicht zu nennen. Okay, hier, Kundenservice ist jetzt vollkommen dein Bereich. Du entscheidest alles selber, ob die Person eine Erstattung kriegt, ob sie ein Ersatzprodukt kriegt, was auch immer. Und ganz am Ende des Monats schickst du uns einfach einen Report mit besonders auffälligen Anfragen und mit deinem Ergebnis, wie du sie gelöst hast. Und dann können wir drüber reden und vielleicht Verbesserungsvorschläge machen fürs nächste Mal. Und ich glaube, das fand sie cool, ich fand es richtig cool. Ja. Aber trotzdem, direkt danach dachte ich mir, jetzt habe ich ja die Verantwortung dafür abgegeben. Und so,
hoffentlich geht das gut.
Ja, genau. Denkt man sich. Genau.
Weil klar, man möchte, dass alles perfekt läuft und dass man am besten überall seine Augen drin hat. Aber das ist genau der Fehler.
Genau.
Und man muss sich rausnehmen.
Richtig. Ich habe dann 3 Tage später eine E-Mail gelesen von irgendeinem Kunden, der meinte, ja, sie haben hier nicht geantwortet, so und so. Da dachte ich schon, oh fuck, jetzt bricht alles zusammen, so ein bisschen. Aber ich weiß, dass sie es richtig drauf hat. Also ich weiß, sie kümmert sich darum und ich sehe so viele E-Mails von, oh, das war so toll.
Und sie will es auch. Das sind die beiden Kriterien, wenn man merkt, sie will und sie kann, weg. Verantwortung. Also sich selber wegnehmen, genau. Verantwortung voll übergeben.
Genau. Und so war das hier. Was ich damit halt auch sagen will, ist, ich weiß auch, dass es gar nicht so easy ist, Verantwortung abzugeben. Ja. Und das ist auch eine Sache, die wir beide üben und wo wir immer viel, viel besser drin werden. Und da muss man auch manchmal mit sich selber einfach anfangen.
Ja, klar, das geht alles wirklich von einem aus. So wie du, also deine Mitarbeiter, wenn du merkst irgendwie, boah, die kriegen ja nichts hin, die sind so unselbstständig, die fragen immer nach und sowas, sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, woran liegt das denn genau? Sind das die oder ist das vielleicht so, ist das nicht ein bisschen auffällig, dass die alle immer nachfragen? So, vielleicht ist das aber auch einfach ein Thema an einem selber und in der Regel ist es so. Und das ist auch ein großer Punkt Micromanagement. Da hatte ich auch gerade vor 2 Monaten nochmal ein richtig interessantes Seminar zugesehen und mitgemacht über Zoom. Sehr spannend, fand ich extrem cool und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, dass man wirklich nicht Aufgaben aufgibt, sondern Verantwortungen übergibt. Und dann ist die Frage, klar machen die auch Fehler. Ist doch klar, gar keine Frage. Aber lass sie doch ihre Fehler auch selber begreifen, selber beheben und alles ist am Ende gut. Und die Frage ist ja auch, geht es wirklich darum, keine Fehler zu machen oder geht es darum, letztendlich die Aufgabe gut zu erfüllen, das Ziel zu erreichen? Und je mehr man micromanagt, desto mehr werden die Leute auch zu einem ankommen und fragen, weil sie immer unsicherer werden. Mhm. Je mehr du nachhakst, hier, komm mal, die Kleinigkeit müssen wir noch machen. Natürlich ist es Disziplin, sich rauszunehmen, wenn mal gerade akut was brennt und dann zu vertrauen, dass der Mitarbeiter es selber löst. Na, am besten, man trennt sich visuell davon. Ich habe zum Beispiel Kundenservice, E-Mail, Postfächer, wo ich weiß, dass da Anfragen und sowas reinkommt und wo es ein bisschen brenzlig werden könnte, habe ich deaktiviert, sodass ich das gar nicht erst sehe. Und genau, man muss sich da einfach aktiv rausnehmen und je mehr Verantwortung du der Person gibst, über die Zeit wird sich das dann auch, wie so eine Aufwärtsspirale, wird das immer sicherer werden und die Person wird immer selbstbewusster werden und ihre Talente dann auch wirklich gut einsetzen, als wenn du immer dazwischen funkst und immer ja so Micromanagement betreibst und die Person damit so ein bisschen dann auch hemmst und dadurch kultiviert man quasi dieses Verhältnis von wegen, hey Chef, kann ich das so und so machen? Darf ich das hier so und so machen? Wie soll ich das machen? Und so weiter, weil darauf haben wir ja keinen Bock. Wir wollen ja ein Team von Top-Performern, die alle gleichermaßen nach vorne ballern und nicht irgendwie jetzt einen Haufen Leute, die alle abhängig sind von dir und die sich alle nicht trauen, Entscheidungen zu treffen.
Ja, das erfordert aber auch einen Grad von Reflexion von der Chefetage aus.
Und Erfahrung und auch negative Erfahrung.
Genau.
Klar, wir haben das jetzt alles erlebt, wir haben es auch oft falsch gemacht und können jetzt, also ich würde auch sagen, dass wir es immer noch teilweise. Immer noch
viele Sachen falsch, wahrscheinlich.
Ja, selbstverständlich. Bloß, genau, wir können wissen, wir können an uns arbeiten, wir können es, wir wissen jetzt quasi immer mehr, Stück für Stück, jeden Tag wissen wir immer ein bisschen mehr, was wir besser machen können. Und genau, was wir vor allem nach außen geben können vielleicht, ist schon mal jetzt so ein bisschen die Awareness dafür, für diese ganzen kleinen Fallen, die es überall gibt. Und dass man ja einfach laufend sich bemühen sollte, sich zu verbessern, immer, ja, einfach immer ein besserer Chef zu werden, weil ein guter Chef zu sein bedeutet auch einfach, dass man am Ende richtig glückliche Mitarbeiter hat, die richtig Bock haben, die happy sind, dabei zu sein, die dankbar sind, in deinem Team zu sein. Und das ist ja, denke ich, das, was wir alle wollen.
Auf jeden Fall. Und man muss auch mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Also gerade micromanagen. Wenn ich micromanage, stellt mein Mitarbeiter den Kopf aus und ich muss noch mehr micromanagen. So eine Todesspirale, wie du es gerade eben gesagt hast. Und ich glaube, bei vielen Aufgaben, die ein Mitarbeiter übernimmt, geht es, dass du da auch eine richtige Evolution in so Steps festhalten kannst. Das ist auch, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, aber wenn ich jetzt bei uns ins Unternehmen schaue, war es jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt an eine gewisse Person denke, sehe ich da auch jetzt schon eine Evolution. Wir haben angefangen, indem wir ganz klare Prozesse vorgegeben haben und gesagt haben, okay, hier ist der Prozess und mach ihn bitte genauso.
So. Das ist auch ein interessantes Thema, habe ich auch noch aufgeschrieben und dazu hätte ich tatsächlich später auch noch eine andere Sichtweise. Aber erzähl erstmal deine.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Genau, und da gibt es ganz verschiedene Ebenen, wo man einsteigen kann in dieser Evolution und wo man abgeholt werden kann. Aber erzähle jetzt einfach nur von einer Geschichte bei uns im Unternehmen, die so ereignet gerade, dass eine Person, die haben wir eingestellt und die hat jetzt am Anfang einfach ganz klare Prozesse bekommen und nichts anderes. Und die soll diese Prozesse genauso machen, fertig. Kein Raum für Proaktivität, kein Raum für eigentlich die Sachen, die wir eigentlich wollen. Es ist aber nötig, weil die Aufgaben können auch genauso erledigt werden und man braucht da keine große Proaktivität. Nur jetzt, wo wir gemerkt haben, dass diese Person diese Aufgaben sehr gut macht, haben wir die Freiheit auch gegeben, um zu sagen, okay, willst du nicht selber mal an diesen Prozessen ein bisschen was ändern? Willst du dir nicht selber mal neue Prozesse definieren für neue Aufgaben, die du kriegst?
Genau, weil er ist ja derjenige, der sie ausführt.
Genau.
Er weiß auch am besten, was kann man vielleicht noch verbessern.
Genau, und er weiß es auch viel besser als wir nach einer gewissen Zeit.
Absolut, ja.
So, und dann hast du von jemandem, der nur die Prozesse macht, von jemandem, der diese Prozesse mitgestaltet. Und das Ziel ist natürlich dann, den dahin zu bekommen, dass du gar nicht mehr die Prozesse vorgibst, sondern dass du einfach nur noch sagst, wir haben dieses Ziel.
Ja.
Mach alles, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen, aber erreich dieses Ziel.
Das ist quasi die Geschäftsführerebene.
Das ist die Geschäftsführerebene, genau. Ja, das ist die Geschäftsführerebene. Ja. Geschäftsführer- oder Managerebene. Abteilungsleiter, bau jetzt hier dieses Werk auf. So, und dann kümmert er sich darum und mobilisiert alle Arbeitskräfte und kanalisiert sie so, dass es klappt und muss halt dann noch das Budget freigegeben bekommen. So, wir haben jetzt noch keine Budgets, die wir freigeben, aber quasi im Kleinen doch.
Mhm. Ja, klar, ja, mit Produkten. Ja.
Genau. Und dann, wenn du diese Zielebene erreicht hast, dann die nächsthöhere Ebene wäre natürlich die Werteebene. Also, dass wir gar nicht mehr die Ziele krass vorgeben, sondern dass wir einfach nur sagen, die Werte- und Visionsebene. Dass wir sagen, unsere Vision ist das. So, sagen wir jetzt mal, unsere Vision ist es, das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein. Mhm. Amazon zum Beispiel. So, und dann noch ein paar Werte definieren. Und dass dann der Manager selber sich seine Ziele stecken kann, um zu schauen, wie kommen wir am besten zu diesem Endziel, zu dieser Vision hin.
Ja.
Und wenn du da angekommen bist, dann hast du wirklich dir einen starken, starken und sehr, sehr wertvollen Mitarbeiter aufgebaut. Und auch aus Mitarbeitersicht bist du so wertvoll, dass du auch in der Gehaltsverhandlung natürlich ganz also, anders
das
auftreten
dann
kannst.
Schon wirklich, das ist ja quasi die Endstufe, wenn du genau. Wirklich nur nach den Werten gehen kannst. Da sehe ich eigentlich so CEOs, die dann über ein paar Millionen Jahresgehalt kriegen. Vielleicht ist es auch möglich, und da bin ich mir eigentlich auch sicher, dass es möglich ist, das auch in kleineren Unternehmen so zu kultivieren. Aber quasi dieses Verhältnis, das ist wirklich, wow, also besser geht es ja echt nicht mehr. Und das ist dann ja auch gerechtfertigt, so ein Gehalt zu haben, weil der hat dann natürlich extreme Verantwortung und ist dann ja quasi selber wie ein angestellter Unternehmer,
ja,
wenn man genau. So will. Weil der muss all diese Aufgaben, all diese Dinge, die wir jetzt machen müssen, muss der quasi selber eigenverantwortlich für sich auch erledigen.
Ja.
um überhaupt seine Ziele stecken zu können.
Ja. Und das ist halt ein interessanter Evolutionsprozess. Und die Frage ist natürlich, kann jemand von ganz unten sich nach ganz oben arbeiten? Oder sind das verschiedene Charaktertypen, die in verschiedenen Ebenen einsteigen und quasi die Aufgaben erledigen können? Es ist ja oft so, dass CEOs von extern geheiert werden und nicht in der Hierarchie hochgeboren werden. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber diese Evolutionsstufen vor Augen zu haben und so auch zu handeln, finde ich ganz interessant, weil du kannst nicht anfangen mit einer Aufgabe, wo nur Prozesse vorgegeben sind und sagen, okay, entscheid nach unseren Werten. Ja. So, das geht nicht.
Das, was du eben noch angesprochen hast, ist tatsächlich, finde ich, eine sehr interessante Fragestellung. Da haben wir auch letztens in der Mastermind nochmal drüber gesprochen. Einer hat da vehement demonstriert gegen und protestiert, meine ich, dagegen. Und zwar war meine Aussage, dass ich der festen Überzeugung bin, dass man quasi Fachkräfte nicht pauschal sich hocharbeiten lassen kann zu Managern, sondern dass man quasi antrainierte oder beziehungsweise einfach so Persönlichkeitszüge benötigt als Manager. Und dass die halt einfach nicht jede Fachkraft hat. Und selbst wenn eine Fachkraft jetzt 5 Jahre im Unternehmen ist, heißt das halt nicht, dass die Qualifikation dann da ist für den Manager. Das war so mal meine pauschale Aussage. Es kann natürlich vorhanden sein, ganz klar. Bloß, dass dieser klassische Weg von wegen, ich arbeite mich hoch als ganz normaler Angestellter, dann zum Abteilungsleiter und dann zum Personalmanager und so weiter, ich finde, das ist schwierig, weil einfach die Soft Skills einfach ganz andere sind. Der Manager muss wirklich gut mit Menschen umgehen können, der muss gut Menschen lesen können, der muss gut kommunizieren können, der muss wirklich 1A kommunizieren können, der muss den Blick fürs große Ganze schon haben, der muss Prozesse aufbauen können, Prozesse steuern, Fehler aufspüren, hinterfragen und so weiter. Und das ist ein ganz anderer Blickwinkel und auch einfach eine ganz andere Persönlichkeitskompetenz. So, natürlich können diese Managerfähigkeiten auch in der Fachkraft vorhanden sein. Man muss sie dann erkennen und dann ist dieser Aufstieg absolut möglich. Bloß, genau, er hatte dagegen vehement protestiert, fand ich ganz interessant, aber dann haben wir darüber diskutiert und eigentlich sind dann doch auch alle zu dem gleichen Konsens gekommen, dass man auf jeden Fall sich mit diesen Persönlichkeitstypen auseinandersetzen sollte. Was gibt's denn, also auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Wie ist es, wenn wir jetzt einen Gruppencall haben oder vielleicht auch tatsächlich ein Teambuilding-Event machen? Wer ist derjenige, der die Gruppe anführt? Wer ist derjenige, zu dem alle ankommen? Wer ist derjenige, zu dem die Vorschläge hingereicht werden, wie man das Problem löst, der Fragen beantwortet, derjenige, der dann auch den Vortrag hält und so weiter? Das kristallisiert sich doch, finde ich, recht schnell heraus. Wer sind die Anführer? Und beziehungsweise die Natural Leaders einfach in deiner Gruppe. Und das möchtest du auf jeden Fall herausfinden, um dann wirklich auch einen guten Manager einzustellen. Und da geht es jetzt auch nicht darum, dass das eine besser ist oder als das andere. Es sind einfach unterschiedliche Dinge.
Und auch unterschiedliche Einstellungen einfach.
Ja.
Also ich kann es genauso gut verstehen, wenn du sagst, hey, ich mache meinen Job, ich habe gar keinen Bock, richtig krass viel Verantwortung zu übernehmen, weil am Wochenende und nach Feierabend möchte ich einfach frei haben und Zeit für die Familie zu haben. Und wenn man diese Self-Awareness hat, dann applaudiere ich das und finde das richtig, richtig geil.
Es ist auch nötig, weil zum Beispiel jemand, der irgendwelche 3D-Modelle erstellt, braucht ein krasses Auge für Details. Und ein Manager, da habe ich das Gefühl, der ist eher einfach so ein Generalist. Und weißt du, da muss einfach alles sitzen. Oder beziehungsweise da muss die Kommunikation vor allem gut funktionieren, die Organisation, Strukturierung und so weiter.
Der kann gar nichts im Detail richtig gut.
Da, genau, es geht jetzt nicht darum, dass er sich da wirklich hinsetzt und irgendwas im Detail zack, zack, ausarbeitet. So, dafür hat man dann halt die Fachkräfte, die wirklich gut sind. Das sind dann wirklich die Experten da drin. Und deswegen, es sind komplett verschiedene Dinge. Also ganz verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen, das ist, finde ich, ein extrem wichtiges Thema. Genau, jetzt sind wir so ein bisschen wieder abgekommen hier von unserem kleinen Leitfaden. Ich hatte hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Hell yeah oder no, das haben wir schon angesprochen. Extrem wichtiger Punkt. Noch ein ganz kleiner Punkt, den ich auch immer wieder interessant finde. Freelancer versus Festanstellung. Weil, ja, am Anfang ist das, glaube ich, eine sehr relevante Frage, wenn man gerade ein Unternehmen gründet. Stellt man die Leute direkt an, ist natürlich mehr Verantwortung. Man muss Sozialversicherung zahlen und so weiter. Freelancer ist natürlich einfacher. Florian, was ist da deine Meinung dazu?
Das ist ein schwieriges Thema. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was du erreichen möchtest und wie du dein Unternehmen aufbauen möchtest. Du kannst natürlich sagen, ich möchte mein Unternehmen so haben, wie es ist. Ich möchte nur ein paar Aufgaben abgeben. Also quasi eine Selbstständigkeit so haben, wie ich sie gerade ist. Und ich möchte einfach nur ein paar Aufgaben abgeben, um ein bisschen entspannter meinen Job nachgehen zu können oder mich wirklich nur auf die Sachen zu fokussieren, die mir wirklich wichtig sind.
So wie wir jetzt unser Podcast-Intro von dem Fiverr-Freelancer
haben erstellt. Genau, dann ist das genau richtig. Wenn du allerdings sagst, okay, ich möchte jetzt richtig, richtig krass wachsen, ich möchte eine richtige Firma aufbauen, die wirklich über einen langen Zeitraum hinweg wächst und wirklich was Großes daraus entsteht, dann kannst du nicht mit Freelancern arbeiten. Mhm. Weil Freelancer, der arbeitet, und das ist auch genau sein Recht, der arbeitet nach Stunden und rechnet die ab. Der steckt keine halbe Stunde rein, um nochmal proaktiv irgendwas zu denken oder so. Der braucht einen Auftrag, den du ihm gibst und macht ihn dann ganz schnell. Und das ist mit Mitarbeitern natürlich ganz anders. Da entstehen ganz andere Dynamiken. Mitarbeiter unter sich unterhalten sich, Mitarbeiter unterhalten sich mit uns. Es gibt die Wertschöpfung, die Ideenschöpfung, die passiert ja an ganz unwahrscheinlichen Orten. Dann haben wir vielleicht mal ein Teambuilding und dann kommt ein Mitarbeiter mit einer coolen Idee und dann wird sie direkt umgesetzt. Das kannst du mit einem Freelancer gar nicht hinkriegen. Ja. Deswegen, wenn du wirklich wachsen möchtest und wirklich das richtig riesig aufziehen wolltest, dann brauchst du auf jeden Fall, oder dann ist meine Meinung, dass ich auf jeden Fall Mitarbeiter brauche. Und wenn wir jetzt sagen würden, der Podcast muss richtig nach vorne gehen, wir wollen jetzt richtig durch die Decke gehen, vielleicht sollten wir dann auch einen Content-Manager einstellen, der, na gut, wir schneiden das ja jetzt nicht, sollten wir schneiden? Nee, wir sollten es auch nicht schneiden, aber der vielleicht Video noch dazu aufnimmt, das noch auf YouTube veröffentlicht, kleine Snippets aus dem Video rausschneidet, die auf Instagram und LinkedIn und wo auch immer veröffentlicht und uns so einfach richtig präsent machen.
Ja.
So, das wäre vielleicht der richtige Weg, wenn wir richtig hier Gas geben wollten.
Und jemand, der dann vor allem auch die Vision des Podcasts feiert und dahinter steht und das teilt und dann auch richtig Bock hat, dass eben ja dann auch so ein Eigeninteresse daran entwickelt, einfach dass es ihn einfach freuen würde, wenn das Ganze wirklich auch gut funktioniert und läuft. Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch, es ist so eine extra Meile, die man nochmal geht, wenn man dann tatsächlich die Festanstellung macht, sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Unternehmer, dass man einfach nochmal diese kleine bürokratische Hürde hat. Und wenn das ein Problem schon sein sollte, dann sind die Leute nicht richtig. Weil wenn die wirklich den Job haben wollen, dann kann man auch, ist das quasi einfach nochmal so ein kleines extra Commitment, finde ich. Macht jetzt keinen Riesenunterschied, aber die sind dann einfach fest angestellt bei einem. Und es ist bei einem Freelancer ist es auch so, wenn der wieder weggehen will, da reicht eine Nachricht bei Slack. Hey, ab nächsten Monat ist die Zusammenarbeit beendet. Oder ab heute ist die Zusammenarbeit beendet. Keine weiteren Aufträge, fertig, ciao. So, Festanstellung, das ist auch wieder mit bürokratischem Aufwand verbunden. Das heißt, es ist auch einfach nochmal ein Stück weit noch so diese, vielleicht nochmal so 5% mehr Commitment, die man dadurch rausholt, wenn man wirklich eine Festanstellung hat. Genau.
Es befähigt einen auch, um länger zu planen. Also wenn ich einen Mitarbeiter im Team habe, dann kann ich auch ihn ganz anders fördern oder sie ganz anders fördern. Ich kann ihr dann sagen, okay, was sind deine persönlichen Ziele? Wo möchtest du dich weiterentwickeln? Und wenn sie mir dann sagt, dass das und das ihre persönlichen Ziele sind, dann versuchen wir ja auch, sie darin zu fördern oder ihn darin zu fördern, ohne dass das jetzt direkt irgendwie monetären Gewinn für uns abwirft, aber einfach, weil das langfristig für eine gute Beziehung sorgt. Und das kannst du beim Freelancer natürlich nicht machen. Wenn jetzt ein Freelancer für uns arbeitet, dann fördere ich ihn jetzt nicht irgendwie persönlich nochmal mit irgendwelchen Kursen, die wir den kaufen oder Workshops, die wir meinetwegen selber halten. Das macht man nicht. Und da kannst du ganz anders langfristige Steine ins Rollen bringen, die in 3 Jahren dann vielleicht mal eine Rendite abwerfen.
Ja.
Weil ein weiterentwickelter Mitarbeiter ist natürlich auch ein Asset.
Man baut dann vielleicht auch so einen kleinen Exklusivclub auf. Weißt du, wenn du bei uns fest angestellt bist, weißt du, dann bist du halt Teil des Clubs. Wenn du Freelancer bist, so, ja, cool, ja, wir mögen dich, wir finden dich cool, machst coole Arbeit, hier hast du ein paar kleine Jobs, so, aber du bist nicht wirklich im Club, du bist nicht wirklich drin. Und man will ja wirklich so eine kleine Community, die wirklich zusammenhält, so ein kleines Team, die Bock haben oder vielleicht auch ein größeres Team.
Aber Freelancer ist auch cool. Also es gibt viele Aufgaben,
klar,
für die perfekt sind.
Ja.
Unser Intro, perfekt.
1A, Intro, genau. Ja. Produktfotos.
Perfekt.
Finde ich, ergibt absolut Sinn, sich da eine Agentur zu suchen oder vielleicht einen Freelancer.
Agentur ist ja auch nochmal was anderes, ne?
Ja.
Das ist dann ja quasi auch Freelancer-mäßig, aber das ist ja dann wirklich sogar für Sachen, wo ich sage, ich brauche einfach hoch,
ja,
ganz spitz spezialisierte Leute, ja, die irgendwie genau diese eine Aufgabe gut können. Und ja, dann ist natürlich besser, wenn wir das eine Agentur geben, als selber jetzt einen Fotografen einstellen. Weil einen Fotografen einzustellen, der das auf dem Level machen kann, wie die Agentur, die wir haben, das macht, dann können wir uns beiden auf jeden Fall kein Gehalt mehr auszahlen. Ja,
das stimmt. Ja, als nächstes habe ich noch aufgeschrieben, auch einen lustigen Spruch, der erstmal lustig klingt, aber wo tatsächlich auch viel Wahrheit dahinter steckt, ist hire fast, fire fast. Also schnell anstellen, schnell feuern. Und ich glaube, was damit so ein bisschen, das klingt erstmal so ein bisschen negativ, aber ich glaube, was das einfach heißen soll, ist, klar, wir haben die 3-Kontakte-Regel, aber die Leute, die du einstellst, die kennst du ja noch nicht so richtig wirklich im Detail. Und vieles stellt sich einfach im Nachhinein raus. Und wenn du ganz klar weißt, was ist deine Vision, was sind deine Kriterien, dann fällt dir irgendwann auf, okay, entweder nach einem Monat, nach 2, 3 Monaten entspricht die Person immer noch dieser Vision und sie hat sich tatsächlich authentisch dargestellt. Oder du merkst, ey, die Person hat sich verändert und irgendwie ist es doch nicht so das Richtige. Und das ist wirklich der Punkt, sofort raus. Also wirklich so schnell wie möglich trennen von den Leuten. Ich weiß, es ist richtig hart und ich persönlich mag das gar nicht.
Ja, mir fällt es auch richtig schwer.
Also es ist richtig mies. Ich habe ja früher auch schon in meinem Vertriebsjob viel Teamleitung gemacht und da hat man sich auch teilweise von den Leuten trennen müssen. Das ist mir immer mega schwer gefallen. Aber in der Regel, wenn man es dann gemacht hat, hat sich dann im Gespräch auch herausgestellt, dass es irgendwie von beiden Seiten dann doch kam. Es war nie so von wegen, hey, ich schmeiß dich jetzt hier raus, oh fuck ey, voll unfair, sondern eigentlich, ja, ich merke es ja auch, klar, ey, komm, wir wissen beide, es soll einfach nicht sein, weißt du, wir kommen ja einfach nicht auf einen Nenner. Und deswegen hire fast, weil so richtig herausfinden, ob es passt, klar, du kannst es so ein bisschen eingrenzen oder schon ziemlich gut eingrenzen im Bewerbungsprozess, richtig rausfinden kannst du es dann tatsächlich in der Real-Life-Arbeit und wenn es nicht passt, weg, nächsten proaktiver Bewerbungsprozess ist aufgesetzt. Das heißt, du hast natürlich schon in der Hinterhand weitere Leute, die deine Aufgaben schon vielleicht im Idealfall gelöst haben, Testaufgaben und mit denen du vielleicht schon mal 1, 2 Kontakte hattest. Dementsprechend kannst du dann auch direkt nachbesetzen.
Ja, sehe ich genauso. Und der wichtigste Punkt ist, es ist halt keine Einbahnstraße. Ne? Wieder nicht nur wir finden die nicht gut, sondern meistens finden die uns dann auch nicht gut.
Genau.
Und da liegt es dann in unserer Verantwortung zu sagen, ich meine, klar, wir können auch sagen, ja, dann sollen die doch kündigen. So, aber es ist unsere Verantwortung, das irgendwie ordentlich aufzusetzen. Da müssen wir halt dann nicht ins Gras beißen, das ist eine falsche Metapher, in den sauren Apfel beißen. In den sauren Apfel beißen und sagen, hey, okay, ich glaube, das passt nicht. Mhm. Und dann kann man ja auch, ich meine, das machen wir jetzt noch nicht, aber wenn jetzt eine etwas, oder auch, eigentlich müssen wir das auch machen. Da kann man ja auch dafür sorgen, dass der Offboarding-Prozess, also das Feiern, dass das auch harmonisch abläuft. Klar, ja, ja, so und
war doch auch immer.
Es war harmonisch. Wo ich gerade dran denken musste, ist, es gibt ja, glaube ich, wenn jemand gekündigt wird, dann kriegt er auch irgendwie eine kleine Abfindung oder irgendwie sowas. Wir haben jetzt keine Abfindung oder sowas.
Einmal haben wir das bezahlt.
Ja, haben wir wann?
Vor anderthalb. Das war ein Freelancer tatsächlich.
Ah, ja, ja.
Der war nicht fest angestellt,
ja, okay, ja.
Aber den haben wir drin gehabt im Team und haben wir dann auch gemerkt, dass es nicht so gepasst hat, aber dann haben wir ihm auch eine Abfindung
gezahlt. Ja, genau. Und sowas. Oder vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie eine andere Firma haben, wo wir denken, ja, da könnte ja gut reinpassen, dann können wir einfach mal sagen, hey, bei uns hat es nicht gepasst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du da vorne bei Mikes Firma richtig gut reinpasst oder bei Susannas Firma. So, und dann rufe ich Susanna einmal an und sage, hey, ich habe jemand Skills technisch super, Nur die Einstellung hat nicht zu mir gepasst. Ja. Weil Susanna, du weißt ja, ich bin lieber jemand, der irgendwie Bock hat auf das und das und das, aber du suchst eigentlich einen ganz anderen Typus von Mensch. Und da sehe ich den gut zu dir reinpassen.
Stichwort und Vertriebsunternehmen und meinetwegen PPC-Agentur.
Genau, ganz so, die unterschiedlich.
Die einen müssen voll die Kanonen sein, die roten Persönlichkeitstypen, die anderen müssen halt eher die Leute sein, die einfach sich in die Materie richtig reinarbeiten, die Bock auf Zahlen haben, die eher der blaue Persönlichkeit
sind. Und für jeden gibt es ja überall irgendwo einen Platz. Und dass man dann diese Vermittlung herstellt, einfach um auch danach noch, also einfach das fair zu gestalten.
Und wenn du dich nicht von deinem Mitarbeiter trennst, dann verwehrst du ihm ja auch quasi die Option, den richtigen Platz zu finden.
Genau,
und warum kündigt er nicht? Weil klar, er hat ja auch was zu verlieren, weißt du, weil der Job ist zwar jetzt nicht ideal, aber viele haben ja auch mittlerweile die Einstellung, dass sie sagen, klar, so ist das halt und kein Job ist ideal, aber ich verdiene ja Geld damit. Nee, aber wenn du das erkennst als Arbeitgeber, dann ist es auch so ein bisschen deine Verantwortung zu sagen, weißt du was, ich glaube, du findest einfach einen besseren Platz. Und genau. Hier ist es einfach, ja, ist einfach nicht richtig. Ja. Okay, so viel zur Firefast. Stimmt, ich hatte noch was zu Prozessen, was ja. Du vorhin angesprochen hast. Und
Haus.
Genau, wir haben es jetzt oft so gemacht, dass wir die Prozesse erstellt haben, einfach weil wir sie entweder schon selber erstellt hatten oder weil der Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, einfach noch nicht fachlich so weit war, dass er es hätte selber tun können. Was der Idealfall ist, wenn es um Prozesse geht und um Abläufe. Klar, es sind alle Aufgaben, die müssen einfach immer sehr, sehr genau strukturiert sein und Prozesse müssen erstellt, aufgeschrieben, bei Asana und so weiter erstellt werden. Der Idealfall ist, dass der Mitarbeiter das selber tut. Natürlich in Zusammenarbeit mit dir, dass er quasi die Vorschläge macht und das Ganze auch baut und du schaust dir das an und lieferst vielleicht hier und da einfach noch so ein bisschen Input so rein. Aber das hat einfach zur Folge, dass der Mitarbeiter wirklich diesen Bereich besitzt, dass er es aufgebaut hat, dass es sein Baby ist. Und vor allem, wenn du ihm die Bestätigung gibst, das, was du da aufgebaut hast, ist richtig geil. Das ist jetzt ein fundamentales System in unserem Unternehmen. Was für ein Segen, dass wir dich haben. 1A. Weißt du, der fühlt sich direkt angekommen und der wird nicht mehr kündigen. Und der will dann auch nirgendwo anders mehr sein, weil er merkt, hier kann er seine Potenziale wirklich entfalten und ausleben. Ist natürlich ein bisschen tricky, weil manchmal geht es um Marktrecherche, um Produktausarbeitung, um Lieferkettenmanagement, um wirklich auch fachliche Gebiete, die klar jeder oder ja viele Menschen auf jeden Fall lernen können, je nachdem, wie die Interessen und Persönlichkeitsstärken da so verteilt sind. Aber in der Regel ist es dann doch eher selten, dass man jemanden hat, der wirklich schon fachlich voll dahinter steckt. Aber kann man auch finden. Also gar keine Frage. Und wir haben jetzt auch jemanden an der Angel, quasi in Anführungszeichen, beziehungsweise im Bewerbungsprozess. Wir haben mehrere, die jetzt gerade so in Frage kommen und einer davon, der kristallisiert sich schon so ein bisschen da raus, der hat einfach wirklich schon ein ganz gutes Verständnis des Themas und hat sich da auch selber schon ein paar Systeme aufgebaut und echt ein paar interessante Inputs gegeben, interessante Dinge erarbeitet und bei dem sehe ich das zum Beispiel voll und ganz, dass wenn der, sollte er dann letztendlich wirklich, sollten wir ihn tatsächlich anstellen, dann, dass der auch von vornherein seine eigenen Systeme aufbaut und da möchte ich ihm dann gar nicht reinfuschen, sondern dass er da wirklich den Lead hat und ich arbeite quasi für ihn so ein bisschen mit als der Reflektor, der ihm quasi so einfach so ein bisschen die Ideen dann wieder reflektiert. Das finde ich ist wichtig zu Prozesse. Geht natürlich nicht immer. Oftmals ist es so, dass die Leute einfach die Dinge, die sie in deinem Unternehmen machen, noch nie vorher gemacht haben. Gerade wenn das standardisierte Dinge sind, dann müssen sie sich halt einfach von unten nach oben aufhangeln, erstmal die bestehenden Prozesse lernen, später können sie sie dann auch anpassen. Genau, aber ansonsten im Idealfall wirklich von vornherein die Leute, den Leuten den Bereich in die Hand geben und sagen, so, hier, deine Verantwortung, mach. Das ist dein Ding, dein Baby.
Ja, genau richtig. Also das, was du gerade beschrieben hast, das wäre dann ja jemand, der quasi schon in dieser Ebene Ziele definieren einsteigt.
Ja.
Wo wir dann
ja
sagen, okay, wir wollen das und das als Ziel, bau den Prozess dazu auf. Das ist natürlich ideal. Eine Sache, die da ganz wichtig ist, dass er den Prozess auch für jeden verständlich aufbaut. Was schwierig ist, wenn er den Prozess so für sich zwar richtig verständlich aufbaut, aber so ein bisschen dahin mauschelt, sodass wir ihn auf jeden Fall dafür brauchen, um diesen Prozess durchzuführen.
Ja.
Ist natürlich auch ein smarter Move, ne? Aber, aber ich denke, noch smarter ist es, den Prozess so aufzusetzen, dass jeder ihn machen kann. Aber da du ihn aufgesetzt hast, bist du halt auch der Beste darin.
Eigentlich ist es kein smarter Move, auch für ihn nicht. Wenn er smart ist.
Ja, also ist kurzfristig
ein smarter Move. Genau, weil das Ding ist, er hat ja auch im Idealfall Ambitionen, sich weiterzuentwickeln und nicht immer die nächsten 10, 20, 30 Jahre die gleichen Aufgaben zu machen, sondern er möchte quasi jetzt den Prozess aufbauen, den eine Zeit lang führen und leiten und durchführen. Und dann aber auch irgendwann wird es ja auch seine Aufgabe sein, jemand anderes diesen Prozess nahezuliefern und beizubringen, wie geht man damit um. Und dann ist natürlich klar, dass der damit umgehen kann, dass der den Code lesen kann.
Dann kann es sein, dass er den Prozess nur für sich aufgebaut hat und dann, statt aufsteigen zu können, jemand anderem diesen Prozess erstmal innerhalb von Monaten beibringen muss, ja, und so sein Aufstieg quasi blockiert wird. Weil wir als Arbeitgeber nicht sagen können, okay, krass, wir können jemand anderen da reinsetzen. Du wirst hochgehoben in die Managerposition oder wo auch immer hin, weil niemand anderes kann den Prozess machen. Deswegen, wenn man sowas macht, sollte man die Prozesse halt auch sauber aufschreiben. Aber dafür sind wir ja auch da. Also dann, wir schauen ja rauf und sagen, okay, cool, perfekt, weiter so. Oder sagen, ja, das ist für Außenstehende schwierig zu verstehen. Kannst du das nochmal klarer definieren? Ja, also ist eine super, super interessante Ebene, um Leute einzustellen. Wir haben es noch nie gehabt, dass jemand auf dieser Ebene einsteigt. Vielleicht jetzt der Erste. Ich bin gespannt.
Ja, absolut. Ich auch. Ich freue mich sehr drauf. Genau. Vielleicht noch am Rande hier eine kleine Empfehlung. Das eines der Coachings, beziehungsweise eines der Online-Coachings von Maxim Mankiewicz, glaube ich, ne? Ja. Schaue ich mir gerade an, beziehungsweise so die letzten Wochen habe ich mir das immer mal wieder angeschaut. Und ja, echt richtig geiler Input, auch einfach richtig schön knackig zusammengefasst, wie führt man Mitarbeiter gut und wie gibt man angemessen Feedback. Also echt richtig, richtig schön. Beispielsweise, dass man Kritik, also ich denke mal, das Sandwich-Prinzip ist ja weitgehend so geläufig, dass man halt erstmal was Positives sagt, dann etwas, was er besser machen kann und dann wieder was Positives. Und die Philosophie von Maxim Mankiewicz ist, dass der wirklich null Kritik an der Person ausübt, sondern Kritik an der Sache. Also er hat den Leitspruch, hart zur Sache, sanft zum Menschen. Und das ist es, glaube ich, das trifft es, glaube ich, so auf den Punkt. Weil wenn du sagst, du hast das und das falsch gemacht, das kannst du noch besser machen, so, dann ist es immer, du kommst nicht dran vorbei. Egal, wie gefestigt die Persönlichkeiten sind, egal, was das für krasse Leute sind, man greift immer die Leute an. Und das ist immer, es wird immer als Kritik an der Person aufgefasst. Natürlich ist es so nicht gemeint, aber es geht ja auch nicht darum, was gemeint ist, sondern das, was ankommt. Und das vermeidet man, indem man immer noch das Sandwich-Prinzip benutzt, aber dann nicht die Person kritisiert, sondern quasi den Sachverhalt, den problematischen Sachverhalt darstellt. Beispiel, hey, das und das hast du echt gut gemacht. Dann nimmst du ein Blatt Papier, schreibst ein Problem auf. Das heißt, du hast die Sache quasi auf einen anderen Gegenstand nochmal übertragen, schreibst das Problem auf. Beispielsweise, der Prozess hat zur Folge, dass hier und hier ein Engpass entsteht. So, dann guckst du dir das an. Guck mal, der Prozess hat zur Folge, dass hier ein Engpass entsteht. Was könnten wir hier tun, um das zu lösen? Und dann kommt vielleicht ein Vorschlag und sagst, ey, was für ein Segen, dass wir dich haben. Richtig geil.
Hebammentechnik.
Also ja, heißt das so?
Ja, das ist Hebammentechnik. Ich glaube, das war damals zur Epoche der Aufklärung so ein Motiv, wo es dann darum ging, sag dem nicht, was richtig ist, sondern bring deinem Gegenüber dazu, selber darauf zu kommen, was richtig ist.
Ja.
So, und das habe ich da gerade wieder erkannt.
Und was da auch der springende Punkt dabei war, dass man halt nicht sagt, hey, dein Prozess, den du hier gemacht hast, löst langfristig hier immer wieder Engpässe aus, sondern wir haben hier ein Problem, welches Engpässe auslöst. Ich frage mich, wie das zustande kommt. Können wir das lösen? Was haben wir da für Ansätze? Wie können wir das machen? Was sind deine Ideen? Und so weiter. Das heißt, du hast quasi eine Sache, selbst wenn das voll in seinem Ursprung liegt, selbst wenn er voll dafür verantwortlich ist, du projizierst die negative Energie nicht auf ihn, sondern auf einen Sachverhalt. Und dadurch ermöglichst du ihm quasi, selbst wenn er natürlich dann denkt, so, boah, krass, ey, ich habe hier voll verschissen, hoffentlich hat er das nicht, oder glücklicherweise hat er das jetzt nicht so bemerkt, sondern er sieht es nur als quasi einen Sachverhalt. So, damit ermöglichst du ihm quasi dann nochmal extra Power zu geben und nochmal zu beweisen, natürlich kann ich das lösen, natürlich kann ich dieses Problem in den Griff kriegen. Und solche Sachen zum Beispiel, die einfach super mächtige Werkzeuge sind, in seinen Online-Coachings, Genies, Köpfe der Genies oder ja, irgendwie so. Findet man auf jeden Fall den Typen wahnsinnig gut, hat mir sehr gefallen.
Das ist ein richtig, richtig geiles Prinzip und generell ist Feedback auch wahnsinnig wichtig. Es gibt natürlich manche Punkte, wo es wirklich einfach um persönliches Feedback geht. Also bei der Art, wie man jetzt eine Präsentation gehalten hat oder wie man miteinander kommuniziert. Und da habe ich aus meiner Zeit bei der studentischen Unternehmensberatung zur Uni-Zeit, habe ich ein Framework gelernt, das nennt sich die drei Ws, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Also ich habe wahrgenommen, dass du immer das und das gesagt hast. Das hatte auf mich die Wirkung, als würdest du dich damit irgendwie besser darstellen. Ich weiß, dass das eigentlich gar nicht deine Intention war. Deswegen würde ich mir wünschen, dass du das vielleicht irgendwie anders nächstes Mal formulierst. So, so hast du es ein bisschen sanfter gemacht und hast es nicht auf die Person so krass projiziert, sondern hast eigentlich nur gesagt, ich habe es wahrgenommen und es hatte diese Wirkung. Ja. Du sagst aber nicht, du hast es so gemacht.
Genau, ja.
Das und das ist so ein bisschen dieses Abstraktionslevel, was du da reinbringst, ist natürlich immer noch eine persönliche Sache und deswegen nicht ganz emotionslos, aber trotzdem hilft es, Sachen zu kommunizieren.
Ja, absolut. Und genau das, da geht es gerade dann insbesondere um so zwischenmenschliche Krisen, sage ich mal, Problematiken. Und extrem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich da weiterbildet und dort von erfahrenen Leuten lernt. Und deswegen schauen wir uns ja auch solche Coachings an, deswegen lesen wir solche Bücher. Kann ich auf jeden Fall auch nur jedem an die Hand geben. Das gehört zur Unternehmensführung einfach dazu, dass man sich in solchen Bereichen langfristig, also beziehungsweise fortlaufend weiterbildet und immer wieder den Blick weitet.
Ja, unser Commitment zu lebenslangem Lernen, letzte Folge.
Absolut.
Mein Lieblingswort in dieser Episode ist, auch das ist schon wieder keine Einbahnstraße.
Ja.
Und zwar muss Feedback in beide Richtungen gehen. Also nicht nur wir geben Feedback an unsere Mitarbeiter, sondern gleichzeitig müssen wir auch Feedback von unseren Mitarbeitern annehmen und auch dementsprechend umsetzen, wenn da was dran ist. So, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sphäre an Komplexität, wo man sagt, okay, was ist jetzt wirklich sinnvolles Feedback und was nicht? Ganz anderes Thema nochmal. Aber einfach, dass Feedback-Runden in beide Richtungen gehen.
Ja.
Also auch wieder bei der Beratung war das damals so, haben wir 360-Grad-Feedback genannt, wo wirklich jeder jeden feedbackt. Und da gab es einen Projektleiter und Projektcontroller, aber alle wurden gefeedbackt. Und das ist wirklich eine Kultur, die wirklich, glaube ich, gewinnbringend ist, weil du auch so als Feedback, als der Feedback erhält, gleichzeitig auch Feedback geben kann.
Krass,
ja. Weil das ist ja auch so, ist ja eine menschliche Interaktion. Und es kann nicht nur sein, dass nur einer Feedback kriegt, sondern es müssen alle kriegen.
Das kann ich jetzt noch nicht. Wie können wir das bei uns in unserem Unternehmen etablieren? Dieses 360-Grad-Feedback, das finde ich sehr interessant.
Ja, generell müssen wir eigentlich unseren gesamten Feedback-Prozess noch ein bisschen mehr systematisieren. Mhm. Das ist vielleicht eine Sache, die ich mich nächste Woche mal annehmen kann eigentlich.
Ja.
Dieses 360-Grad-Feedback, einfach dafür ein Event festlegen.
Ist das vor allen? Also wird das Feedback vor allen ausgesprochen oder ist das quasi so anonyme Zettel, die man sich zuschiebt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte es jetzt zweimal. Es war einmal vor allen, einmal nicht vor allen. Das können wir uns nochmal überlegen. Ich habe jetzt noch keinen ganz krassen Plan, wie wir das für uns umsetzen können. Nächste Woche haben wir ihn. Das kann ich jetzt schon garantieren.
Ich kann mir vorstellen, vor allen ist gar nicht so schlecht. Weil ich glaube, wenn du die richtigen Leute hast an Bord mit der richtigen Einstellung, dann wird das Feedback in der Regel 90% positiv sein. Und sich gegenseitig vor allen zu pushen, ist, glaube ich, sehr gut für die Teamdynamik. Und dadurch würden alle nochmal mitbekommen, erstmal den Eindruck bekommen, wow, was sind das hier eigentlich für geile Leute? Was haben die hier schon wieder alles geschaffen? Ne? Weil man lobt dann ja hier das und das gemacht, das fand ich richtig heftig. Und hier fand ich es auch super cool. Und ich glaube, diese Positivität, die hat dann auf jeden Fall einen sehr positiven Longtail, denke ich. Selbst wenn irgendwie was Kritisierenswertes da war, ich glaube, das ist dann ganz schnell auch übergestrichen durch die positiven Dinge.
Was man halt auch dann machen kann, nachdem wir diese Feedbackrunde hatten, ist, dass man, was wir jetzt bei uns machen können, weil bei der Beratung war es halt ein Projekt und dann war das Projekt vorbei. So, 360-Grad-Feedback am Ende kannst du mitnehmen fürs nächste Mal. Bei uns ist es ja nicht so, dass wir Projekte haben und danach ist die Teamarbeit aufgelöst und danach geht es ja weiter.
Ja.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist, dass wir quasi nach dem Feedback einfach noch so eine Commitment-Runde machen. Okay, jetzt haben wir das Feedback erhalten. Wozu committen wir uns jetzt fürs nächste Mal?
Ja.
Also wenn mir jetzt gesagt würde, Florian, du micromanagst noch zu viel, dann würde ich sagen, okay, nach der Feedback-Runde, mein Commitment an alle, für alle zum Hören, ist, dass ich mich im nächsten Monat dazu verpflichte, nicht mehr so viel zu micromanagen. Und das schreibt sich dann jeder auf Und nach einem Monat setzt man zusammen und dann schaut man, ob man sein Commitment festgehalten hat. Und ich glaube, wenn man das jeden Monat macht, über Jahre hinweg, dann wird man echt zu einem System, was echt richtig viel Momentum aufnimmt und immer, immer besser wird.
Ja, stark. Ich glaube, man muss dann wirklich aufpassen, dass man als Arbeitgeber dann insbesondere bei diesen Feedbackrunden am besten wirklich also quasi den Anschein erwecken lässt, dass man auch Verbesserungsvorschläge, Kritik äußert, aber dass es eigentlich keine echte Kritik sein darf. Ich glaube, wenn die Mitarbeiter sich untereinander so ein bisschen, ja, hier, das hätte ich noch gern anders gehabt, so, na gut, cool, können wir uns irgendwie eingrooven, cool, dann machen wir das eben so, dann ist es für alle effizienter, effektiver. Aber ich glaube, der vom Arbeitgeber oder vom Teamleiter muss, also sollte vor allem, glaube ich, nur Positives kommen. Weil ich glaube, es gibt nichts Destruktiveres für das Selbstvertrauen einer Person, ist, wenn vor dem Team der Teamleiter etwas Negatives über dich sagt. Und ich glaube, es ist egal, wie viel Positives du vorher gesagt hast. Ich glaube, das ist alles wieder kaputt. Das ganze Sandwich ist dann zerflattert und bleibt nur noch die Kritik und vor allem auch die Bloßstellung natürlich da. Ne? Muss man absolut aufpassen.
Das kann man dann im Einzelgespräch machen.
Genau, absolut. Wenn es wirklich so gravierend ist, dann absolut Einzelgespräch. Und okay, cool.
Eine Sache noch, die mir gerade eingefallen ist. Wie lange sind wir schon dabei?
Wir sind jetzt schon 1:20.
Ja, 1:20. Okay, eine Sache will ich noch raushauen. Und zwar ist mir gerade eingefallen, bei dem ganzen Gespräch über Mitarbeiter ist mir jetzt auch wieder klar geworden, es ist einfach auch sehr viel, liegt wieder in unserer Verantwortung überhaupt zum Zulassen. Also all diese Sachen, die Mitarbeiter mitbringen soll, die wir jetzt gerade schön proklamiert haben, die müssen wir auch erlauben. Und da habe ich gerade drüber nachgedacht und da kam mir nochmal das Thema Incentivierung in den Kopf. Und ich glaube, Mitarbeiterincentivierung ist ein hochkomplexes Thema. Mhm. Und da sind wir auch gerade dabei zu experimentieren mit eventuellen Umsatzbeteiligung, Erfolgsbeteiligung in jeglicher Hinsicht. Und da ist mir eine Anekdote eingefallen. Ich habe vor 4 Jahren war ich mal durch Zufall, saß ich neben einem sehr, 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 sehr hochkarätigen Manager beim Essen. Das war wirklich total random, dass ich neben dem saß und dass wir uns dann unterhalten haben. Und dann habe ich mich auch mit dem unterhalten und meinte, ja, ich habe auch ein Unternehmen, wir sind noch ganz, ganz am Anfang, aber irgendwann will ich auch Mitarbeiter haben. Was ist für dich so einer deiner Best Practices für die Mitarbeiterführung? Und dann meinte er ganz klar, du musst deine Incentives richtig hinkriegen.
Ja.
Und als Anekdote hat er dann eine Geschichte vom Fischkutter erzählt. Und zwar, wenn du einen Fischkutter hast und auf See gehst, dann hast du ja verschiedene Leute. Du hast den Kapitän, du hast die Leute, die sich um die Netze kümmern, dann hast du die Leute, die die Netze auswerfen und den Fang einholen. Und dann ist jetzt die Frage, wie incentivierst du diese unterschiedlichen Leute? Und ein Ansatz wäre, okay, die Leute, die die Netze auswerfen und den Fisch wirklich fangen, die werden danach incentiviert, wie viel sie fangen. Der Netzbetreiber wird danach incentiviert, wie gut die Netze halten. Und der Kapitän wird danach, der wird von allen so ein bisschen irgendwie incentiviert, weil er es irgendwie auch leiten muss. Das Problem ist dann, du hast unterschiedliche Anreize geschaffen. Die einen wollen so viel fangen, wie sie können. Und der Netzbauer möchte aber, dass das Netz so lange hält, wie es kann. Jetzt natürlich die Frage, wann hält das Netz am allerlängsten? Wenn es nicht im Wasser ist. Das heißt, sein Incentive ist, dass das Netz so wenig wie möglich im Wasser ist. Und dann hast du quasi schon in der Teamdynamik unterschiedliche Anreize geschafft. Und da wäre es dann besser zu sagen, alle werden incentiviert danach, werden profitieren danach, wie viel Fisch gefangen wurde. Mhm. Fertig.
Ja.
Vielleicht in unterschiedlichen Verhältnissen. Aber wenn du dieses Incentive ausgesprochen hast, dann ist der Netzbauer auch incentiviert, die stärksten Netze zu bauen, weil er will ja so viel Fische fangen, wie es geht. Und gleichzeitig auch, dass es auch immer weiter so läuft. Deswegen baut er die stärksten Netze. Wohingegen, wenn du ihn nur für die stärksten Netze incentivierst, dann sorgt er halt dafür, dass das Netz gar nicht erst ins Wasser kommt, weil dann geht es nicht kaputt und dann kriegt er seine größte Provision.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo wir jetzt gerade sind, bei uns im Unternehmen, mit der Incentivierungsstrategie, wo wir jetzt überlegen, beteiligen wir sie am Umsatz oder wie können wir das noch machen, dass die wirklich alle auf einer Geraden sind.
Mhm, ja.
Und da bin ich total aufgeregt, wie das jetzt in den nächsten Monaten bei uns verläuft, wie, wie da die Entwicklung und Erfolge sind, sodass ich dann auch irgendwann mal beim Essen einem kleinen jungen Mann meine Best Practices weitergeben kann.
Ja, ich finde, das ist echt ein spannendes Thema. Und auch die Frage Umsatz, Beteiligung, Inzentivierung, das ist ja in der Vertriebsszene sehr verbreitet. Und ja, aber da ist die Frage, ja, so intrinsische versus extrinsische Motivation. Mhm. Und was man ja will, ist die intrinsische Motivation, weil das ist das, die ist quasi monetär kostenlos, aber ansonsten von unschätzbarem Wert, weil die ist und auch gar nicht so leicht zu bekommen natürlich, weil das hängt extrem viel von dir ab und natürlich auch von der Mitarbeiterauswahl. Genau, aber das ist ja das, was wir letztendlich wollen. Und die Frage ist, erfüllt die Umsatzbeteiligung den einzigen Zweck der extrinsischen Motivation oder kann sie sogar noch die intrinsische Motivation beflügeln, indem man zum Beispiel sagt, okay, dadurch, dass jetzt einfach nur, egal in welcher Höhe, dadurch, dass eine Umsatzbeteiligung vorhanden ist, fühlt es sich noch mehr so an, als würde der Mitarbeiter Teil des Unternehmens sein, auch einen Teil des Unternehmens besitzen und den Erfolg einfach mit besitzen. Und dass es einfach noch mehr seine Mission ist. Einfach nur dadurch, dass er auch wirklich einfach damit profitiert. Selbst wenn es nur ganz wenig Prozent sind. Wenn das der Fall ist, dann finde ich das super geil. Wenn es nur darum geht, okay, cool, ich kann hier noch ein bisschen mehr Cash machen, so dann finde ich, ist wieder eine Sache, da muss es nicht unbedingt sein. Weißt du, dann kannst du es in einem unpersönlichen Vertriebsstrukturunternehmen reinhauen. Aber in deiner kleinen Familienfirma mit 10 Mitarbeitern, dann braucht man, glaube ich, keine Umsatzbeteiligung.
Und vielleicht ist da dann das beste Incentive dieses persönliche Wachstum oder so, um zu sagen,
absolut,
das kannst du bei uns erleben. Ja. Und dadurch hat er dann Bock, auch wieder was zurückzugeben und Gas zu geben. Aber ich bin wirklich richtig gespannt. Wir werden alles ausprobieren, denke ich.
Ja.
Und schauen, wie das funktioniert. Und vielleicht auch bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sachen ausprobieren, entsprechend des Aufgabenfeldes. Und ich bin gespannt, wie das sich entwickelt und was wir nach einem Jahr so an Learnings dafür haben.
Absolut. Ja, cool. Ich denke mal, wir haben das Thema Teamaufbau ganz gut behandelt und können jetzt die Folge auch nach fast anderthalb Stunden abschließen. Hat mir auf jeden Fall wieder richtig viel Freude gebracht, mich über das Thema zu unterhalten. Ich finde, das ist also auch echt eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, weil es einfach extrem viel mit Menschen zu tun hat und ich liebe es, mit Menschen zu reden, Menschen kennenzulernen, deren Motivation kennenzulernen und die dann auch wachsen zu sehen. Das finde ich super spannend und deswegen liebe ich es auch einfach, den Leuten zu helfen und einfach die Leute auch zu fördern mit allen möglichen Angeboten oder vielleicht, indem wir auch selber einfach so ein bisschen aus unseren Erfahrungen berichten können. Genau, ansonsten, ich hätte vielleicht noch eine kleine Bitte oder wir haben noch eine kleine Bitte und zwar, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne einfach mal deinen Freunden davon. Und schlag dir doch auch einfach mal vor, hier bei uns mal reinzuhören. Vielleicht ist da ja für die auch die ein oder andere Info dabei, die denen auch ein bisschen weiterhelfen könnte.
Und apropos Einbahnstraße, schick uns auch gerne Feedback an podcastproaktiv@gmail.com.
Ja, sehr gerne. Da bin ich auch extrem drauf gespannt.
Oder schreib eine Bewertung, noch viel besser.
Selbstverständlich.
Ja, ich fand das Thema auch richtig geil. Es macht ultra Freude, sich im Unternehmen damit zu beschäftigen und dann hier auf den Podcast zu kommen und davon zu berichten. Ich freue mich richtig auf die Zukunft und freue mich auf den nächsten Podcast nächste Woche.
Cool. Ich mich auch. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.